Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 226. Sitzung und sie heißt vom Leben und Sterben. Ja, gibt ja viele Aspekte, die in diesen Tagen betroffen sind vom Leben und vom Sterben. Und zum einen sind es Menschen, die vielleicht auch Effekte von den sogenannten Impfungen haben. Oder auch Menschen, die viel hinter sich gelassen haben in den letzten 4 Jahren und vielleicht auch ganz neue Wege beschritten haben. Es tut sich viel Positives und Negatives. Was wir aber auch sehen, ist, wir können das an der Entscheidung im Fall von Christian Dittmer sehen, dass eben doch an ganz vielen Punkten der Rechtsstaat doch in sehr, wie will man sagen, in einem gewissen Kampf um Leben und Tod liegt und dass es doch sehr wichtig ist, dass wir ganz, ganz eng an diesen Themen dranbleiben und uns damit auseinandersetzen. Christian Dettmer ist ja nun, das ist ja nun vom BGH bestätigt worden, dass seine Verurteilung angeblich wegen Rechtsbeugung angeblich rechtskonform gelaufen ist. Und ich habe da doch erhebliche Zweifel. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen auch noch mal mit jemandem darüber dazu sprechen können. Ja, jetzt wollen wir uns aber mit einem Aspekt, der ja auch in einer Art Todeskampf im Moment ist oder vielleicht auch Kampf um ein neues Leben, der sich damit beschäftigt, und zwar das Thema der Meinungsfreiheit, der Freiheit, der wissenschaftlichen Freiheit, der Freiheit, das zu sagen und zu denken und zu fühlen, was man, wozu man sich eben bemüßigt fühlt. Und da haben wir heute bei uns einen Spezialisten auf diesem Gebiet. Das ist der politische Philosoph David Thunder. Und wir sprechen Englisch miteinander. Ich begrüße ihn jetzt. Wir haben ja die Übersetzung, der Sie dann folgen können. Und ja, hello David Thunder. I'm excited to talk to you today. I just
Hallo
left your
David Thunder, ich
slide
freue mich, Sie zu begrüßen.
the freedom of
Ich habe
speech
Sie
is
gerade vorgestellt mit Hinweis auf die Gefährdung der Meinungsfreiheit, die in manchen Bereichen stark gefährdet ist und wiederbelebt gehört. Das ist etwas, was wir als gegeben hingenommen haben, seitdem ich denken kann, dass diese Meinungsfreiheit in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz garantiert ist. In allen Ländern, die sich für Demokratien erachten, die gehörte zum Fundament der Demokratie. Jetzt sehen wir überall allenthalben Zensur in sehr wichtigen Bereichen, in der wissenschaftlichen Debatte, wo ehrliche Debatten ganz wesentlich sind. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und würde Sie bitten, sich vorzustellen, bevor wir in das Thema eintauchen. Gerne. Danke für die Einladung. Es ehrt mich, dabei zu sein. Ich bin politischer Philosoph bei der Universität Navarra in Spanien. Ich komme aus Irland und arbeite an Themen der politischen Theorie und Föderalismus. Eine der Themen, die mich hier beschäftigt, ist die Meinungsfreiheit und Zensur. Und ich habe einen Artikel, den wir vielleicht verlinken können, in einem deutschen Zeitschrift, deren Name mir gerade nicht einfällt, zum Thema Meinungsfreiheit. Mein Interesse an der Zensur ist persönlich, da ich ein Bürger bin. Und ich bin auch ein kritischer Denker und strebe als Wissenschaftler nach der Wahrheit. Und die Suche nach Wahrheit wird beschränkt, wenn bestimmte wissenschaftlichen und philosophischen Thesen unterdrückt werden. Ich habe selber die Auswirkungen der Zensur gesehen, nicht nur als Beobachter des Lebens in Europa und Kanada und den Vereinigten Staaten, aber habe das selber am eigenen Leib erlebt. Ich wurde auf Twitter gesperrt, dem Twitter vor Elon Musk und auf LinkedIn, da ich die Weisheit der Impfpflicht in Frage gestellt habe, besonders was Kinder angeht. Und da ich die historischen Präzedenzfälle des Betruges in der pharmazeutischen Industrie unterstrichen habe. Diese Posts von mir wurden entfernt. Sie waren sehr wissenschaftlich und objektiv. Ich habe einfach die historischen Fälle der Klagen gegen die Pharmaindustrie aufgelistet und die wurden zensiert. Zusammen mit anderen Artikeln, die diese Meinung unterstützen sollten. Ich würde mit einer weiträumigen Definition der Zensur beginnen. Zensur kann etwas sehr Subtiles sein. Für mich ist Zensur die absichtliche Unterdrückung, Verbot oder Bestrafung von freier Rede durch offizielle Stellen, ob sie jetzt öffentlich oder privat sind. Die Sprache kann dabei redigiert oder verändert werden, um auf Linie zu bringen, in bestimmte Kategorien der freien Rede können absichtlich unterdrückt werden. Das nennt man Shadowbanning. Und wir sehen das auf sozialen Medien. Und natürlich kann man ungenehme Rede und Äußerungen bestrafen mit Geldstrafen oder mit Suspendierung oder sogar Gefängnis oder historisch sogar durch Hinrichtung. So verstehe ich die Zensur im weitesten Sinne als absichtliche Unterdrückung und Beschränkung der Meinungsfreiheit. Es ist sehr wichtig, damit zu beginnen, mit der Feststellung, dass Zensur in manchen Fällen gerechtfertigt ist. Vor allem, wenn es einen handfesten Schaden anrichten kann. Wenn ein Ausdruck substanziellen und handfesten Schaden verursachen kann. Dazu zählt die Aufrufe zur Gewalt. Zum Beispiel Aufrufe direkter Gewalt gegenüber einer bestimmten Person, Betrug, Verleumdung oder irreführende Werbung. Ich will also nicht gegen jede Zensur sein, aber die Zensur wissenschaftlicher Debatte, das ist die Art, die wir gesehen haben, vor allem während der Corona-Ära, ist ganz besonders schädlich. Zensur ist für manche Leute besonders attraktiv, weil sie glauben, dass oder der Meinung sind, dass die Öffentlichkeit voller widersprüchlicher und auch falscher Informationen ist. Und das kann verwirrend sein. Und man kann dabei leicht der Überzeugung sein, dass eine zentrale Stelle nötig ist, um irreführende Informationen zu unterdrücken, damit man der Wahrheit besser näher kommt. Aber dieses Argument ist falsch. Und ich möchte erklären, warum dieses Argument nicht standhält. Jede Zensurapparat macht eine unbegründete Annahme der epistemischen Autorität. Das heißt, die Zensuren glauben, dass sie im Besitz einer höheren Wahrheit sind und besseren Urteilsfähigkeit, obwohl es keine zuverlässige Art gibt, festzustellen, wer den besseren Zugang zur Wahrheit hat. Das ist die Ausgangsbasis. Dieses Argument führe ich in meinem Artikel ausführlich aus, warum es unmöglich ist, eine Klasse von Menschen zu etablieren, die einen besseren Zugang zur Wahrheit hat. egal ob man nun einen Doktortitel von Harvard hat oder von, kann jemand mit einem Doktortitel von der Stanford-Universität das Gegenteil sagen? Das, ihr akademischer Grad sagt uns nichts über ihren Zugang zur Wahrheit aus. Zweitens beruht dies auf einer naiven Annahme der Tugendhaftigkeit im öffentlichen Raum, weil diese Zensoren davon ausgehen, dass sie das unser aller Wohl im Sinne haben. Und das ist oft nicht der Fall, da Zensoren oft mit ihrer gewaltigen Macht ausgerüstet sind und Macht lockt Lobbyisten und Sonderinteressen an, ob öffentlich oder privat. Und historisch wurde Zensur immer verwendet, um Sonderinteressen voranzubringen. Das ist ganz normal und logisch in der menschlichen Psychologie. Darf ich Sie kurz unterbrechen mit einer Frage? Ich glaube, dass die Zensur in allgemeinem Sinn, wie wir verstehen wollen, ob Zensur gut oder schlecht ist. In unserem Grundgesetz steht fest, dass eine Zensur nicht stattfindet. Also Zensur ist als etwas Schlechtes definiert. Aber wie Sie das definieren, scheint es etwas Anstupsen oder Spin-Doctor-Einsatz, um den Begriff der Zensur gegeben zu haben, dass es jetzt als etwas Positives definiert wird, dass wir vor Fake News und Desinformation beschützt werden sollen, dass wir nicht selber uns durch diesen Dschungel kämpfen müssen. Wann ist diese Entwicklung passiert? Ja. Sagen wir nur, dass das während der Pandemie explodiert ist. Sowohl der Ausdruck Missinformation und Desinformation war schon damals geläufiger. In 2016 haben wir die Anwendung dieses Begriffes gesehen. Das kann man mit Google ganz schnell nachweisen. Da sieht man, dass dieser Begriff ab 2016 zugenommen hat. Und dann während der Pandemie ging es durch die Decke. Und da wurde es ein sehr gebräuchlicher Begriff. Und in anderen Sprachen sieht man äquivalente Begriffe. Es gibt ein Narrativ hinter diesem Zensurkomplex, zu dem Missinformation und Desinformation gehört, als wichtiger Teil dieses Narrativs. Dieses Narrativ sagt uns im Grunde genommen, dass es eine Krise der Missinformation gibt, aufgrund dem explosiven Zunahme der Informationen online, dass es viele falsche Behauptungen aufgestellt werden und verwirrende Behauptungen. Und deshalb müssen wir diese Missinformation bekämpfen. Wie machen wir das? Indem wir Experten die Macht darüber anvertrauen, falsche Informationen und irreführende Informationen zu unterdrücken. Und was ich sagen möchte, ist, dass es überhaupt keinen Weg gibt, zu wissen oder zu isolieren, welche Klasse der Experten einen besonderen Zugang zur Wahrheit haben soll. Das ist ein völlig untragbares Argument. Und ich illustriere die verschiedenen Methoden, mit denen man das entkräften kann. Wenn jemand zum Beispiel einen Doktortitel von einer angesehenen Universität hat, gibt es ihm trotzdem nicht Zugang, epistemischen Zugang zur Wahrheit. Oft haben Menschen Doktortitel von anderen angesehenen Universitäten und haben völlig andere Ansichten. Es ist auch kein wissenschaftlicher Zugang, weil es in der Wissenschaft nicht um Titel geht, sondern um die besseren Argumente. Man kann natürlich jemanden haben, der weniger beeindruckende Titel hat und trotzdem die Fehler in einem Argument sehen kann, weil er einfach intelligent ist. Und bei der Wissenschaft geht es also nicht um einen Wettbewerb von unabhängigen von Titeln. Und der abkühlender Effekt, die Angst vor potenziellen Interventionen, vor Karrierezerstörung, vor Ausschluss auf der öffentlichen Sphäre. Wird man sich also Gedanken machen, wenn ich etwas sage, werde ich vielleicht auch unterdrückt und ausgeschlossen oder die Achtung meiner Kollegen verlieren. Deshalb mache ich lieber den Mund nicht auf, aus Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Und das ist der abkühlende Effekt der Zensur. Ich habe oft gesehen, wie Menschen sich bei mir bedankt haben, weil sie mich dafür danken wollten, dass ich den Mund aufgemacht habe, weil sie sagten, ich würde das gerne selber machen, aber ich traue mich nicht. Und da sieht man also den abkühlenden Effekt dieser Zensur.
I think like one thing I would say to make this point clear about the kind of the distorting effects of censorship on debate.
Und der verzerrende Effekt der Zensur auf die Debatte ist, bestimmte Meinungen als richtige oder sieghafte Meinungen auszuzeichnen. Wenn man einen Zensor hat, der die Macht hat, die Debatte zu bestimmen, kann dieser Zensor im Vorfeld bestimmen, welche Meinung richtig ist. Und diese erscheint dann in der öffentlichen Arena als die wahre, weil sie nicht mehr hinterfragt wird. Wenn eine Aussage epistemische Wahrheit erlangen soll, muss sie erst Herausforderungen bestehen und hinterfragt werden. Und erst dann kann sie hingenommen werden. Nach John Stuart Mill in Über die Freiheit. Das ist also nichts Neues, sondern sehr offensichtlich, dass man Hypothesen überprüfen und Meinungen überprüfen muss, um ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. So funktioniert das. So funktioniert die Wissenschaft. Wissenschaft funktioniert nicht, indem man Dogmen verkündet. Soll ich über die Alternative zu diesem Zensurregime sprechen? Wolfgang ist jetzt auch dabei und möchte auch etwas sagen. Freue mich, Sie kennenzulernen. Ich habe eine Frage oder Anmerkung. Wenn Sie über Wissenschaft sprechen,
and they always ask and question each other, and like this they try to elaborate what is the last truth we know.
Die Wissenschaftler versuchen also die Wahrheit nahe zu kommen. Aber genauso die Journalisten. Journalisten haben andere Aufgaben. Journalisten müssen uns erzählen, was wichtig für uns sein könnte. Und aus bestimmten journalistischen Perspektiven erzählen sie uns, was die Wahrheit sein soll. Und anstatt eines Mosaiks mit verschiedenen Ansichten haben wir diese eine Meinung bekommen. Früher gab es immer ein Mosaik aus unterschiedlichen Meinungen über Jahrzehnte. Das ist nicht nur Wissenschaft, sondern alle Informationen, die uns erreichen. Wir sollten also auch an Journalisten denken und nicht nur an Wissenschaftler.
The kind of transposition between science and journalism can be tricky sometimes because journalists often do not understand all of the kind of complexity and nuances of scientific.
Oft verstehen die Journalisten nicht die Komplexitäten und Nuancen der wissenschaftlichen Debatte. Und das ist leichter, Zeitungen zu verkaufen, wenn man eine klare, einfache Geschichte erzählen kann. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass es einen tödlichen Virus gibt, der schrecklichen Schaden verursachen könnte, auch wenn die wahrscheinlich 0,01% ist. Sage ich, es könnte. Damit kann ich dann Zeitungen verkaufen. Es gibt also einen kommerziellen Anreiz für Journalisten, die Wahrheit zu vereinfachen und Gefahr hervorzuheben, weil das unsere innersten Ängste anspricht und mehr Aufmerksamkeit erlangt. Wenn man die ethische Verantwortung der Journalisten anspricht, zu sagen, dass sie eine Pflicht haben, mehr als eine Seite der Argumente darzustellen, eine Pflicht haben, verschiedene Ansichten, wissenschaftliche Ansichten darzustellen. Was oft passiert, ist jedoch, dass die Staatsbeamten enorme Reichweite in den Medien erhalten haben und so das vereinfachte Staatsnarrativ voranbringen konnten. Es ging also nicht nur um die Journalisten, sondern auch um Wissenschaftler, die auch eine bestimmte Erzählung vorangebracht haben in der Öffentlichkeit, um bestimmte Risiken hervorzuheben, ohne anzumerken, dass dieses Risiko sehr, sehr klein war. Die Journalisten hatten also auch eine Verantwortung an dem, was passiert ist. Wir haben so viele Embedded-Journalisten, die also in der Pharma-Lobby zu Hause sind. Die Pharma-Lobby schreibt oft, diktiert ihnen oft die Artikel in die Feder. Und ihre Öffentlichkeitsarbeitsabteilung legen die Linie fest, das Bild, das sie in der Öffentlichkeit transportieren wollen. Das sehen wir bei all den Wettbewerbern in der Pharmaindustrie. Dasselbe passiert mit den politischen Parteien. Sie haben ihre Medienabteilung und überlegen sich, wie sie etwas darstellen wollen und welche Informationen sie kommunizieren wollen. Ich glaube also, dass hier sehr viele Interessen im Spiel sind. Wir müssen finden, welche Interessen hinter den Schlagzeilen stecken. Dasselbe, was die Wissenschaft betrifft. Wer finanziert diese Wissenschaftler? Wer bezahlt sie? In der Pharmabranche sind die positiven Ergebnisse doppelt so hoch. Und wenn man öffentliche Sponsoren hat, sind die positiven Ergebnisse nur so halb so hoch. Das ist also im Sinne des Geldgebers, das geforscht wird. Wenn der Wissenschaftler sich öffentlich äußern, vor allem wenn sie eine politische Rolle haben, sollten sie alle ihre potenziellen Interessenkonflikte offenlegen. Das sollte prominent passieren. Die Politiker gerne ihre Politik abgesegnet haben wollen, um Legitimität zu bekommen. Die Doppeldeutigkeit und Interessenkonflikte, die den Politikern ausgesetzt sind. Als politischer Philosoph und Politologe, weil ich das Verhalten der Politiker studiere, gibt es sehr viele Anreize für Politiker, um die Wahrheit zu vereinfachen und Interessenkonflikte unter den Tisch zu kehren und Expertenmeinungen in ihrem Sinne zu benutzen. Ich glaube, das ist ein echtes Problem. Eine weitere Idee wäre es, Expertenkörperschaften zu haben, die unabhängig von der Regierung sind und eine zweite Meinung in der Öffentlichkeit ausdrücken können, die nicht von der Regierung nominiert werden und für sie arbeiten. Dieser Ausschuss ist ja keine Regierungseinrichtung.
It's trying to provide an alternative
und versucht so eine alternative und dezentrale Gegengewicht und Forum zu bieten. Und das ist sehr begrüßenswert. Darf ich noch eine Frage stellen? Sie haben gesagt, dass Sie hinter Menschen hatten, die hinter verschlossenen Türen sich bei Ihnen bedankt haben, weil sie sich nicht getraut haben, sich selber den Mund aufzumachen. Ich weiß nicht, ob das eine psychologische Frage ist, aber es betrifft auch die Politik und die gesamte Gesellschaft an und das Funktionieren der Gesellschaft. Dass der Kompromiss, den diese Menschen schließen, dass sie selber nicht den Mund aufmachen. Sie haben die eine Schere im Kopf und sagen, ich darf Folgendes nicht sagen. Dass unser internes Radar für die Wahrheit und was ich sagen darf. It's like a Potemkin village,
sort of like a scenery, like a fake scenery. It becomes like
where you are all just actors in front of a fake scenery. What is that? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wo führt das hin? Wenn wir diese Verzerrungen hinnehmen, das kann sich auf viele andere Aspekte der Gesellschaft ausbreiten, dass wir immer mehr Angst haben, den Mund aufzumachen. Unser Bedürfnis nach sozialer Approbation ist sehr groß, beginnt schon im Säuglingsalter und ist sehr fundamental. Und wie wir darauf antworten, auf dieses Bedürfnis, ist sehr oft sehr unterschiedlich, aber ich glaube, es hängt vom Temperament ab. Manche Menschen geben einfach von Haus aus weniger drauf, was andere Menschen von ihnen halten, von ihrem Temperament aus. Ich glaube nicht nur, dass es eine Frage der Tugend oder des Charakters ist, sondern auf einer inneren Überzeugung. Ich habe zum Beispiel ein Temperament, das mir leichter macht, den Mund aufzumachen. Es ist nicht so, dass es für mich eine übermenschliche Anstrengung ist. Ich bin einfach ein Widerborst. Es ist Teil meines Temperamentes. Es ist leichter für mich, den Mund aufzumachen. Und manche Leute haben mehr Probleme dabei. Und es gibt manche Leute, sie machen bei einem Meeting zum Beispiel eher den Mund auf und sind mehr bereit, sich dagegen auszusprechen. Manche Leute machen aber auch den Mund auf entgegen ihres Temperamentes, weil es ihrer Überzeugung entspricht. Aber bei mir hilft es zum Beispiel, dass es in meinem Wesen angelegt zu sein scheint. Es gibt aber etwas Besonderes an Zeiten von gesellschaftlicher Angst. Während der Zeit der Pandemie habe ich in Spanien gewohnt. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es einen enormen Zuwachs an Angst in der Atmosphäre gab, vor allem während den Lockdowns. Und mir ist aufgefallen, dass die Menschen sehr viel mehr Angst hatten, gegen das Narrativ sich auszusprechen in dieser Zeit. Und wenn ich etwas gesagt habe, wurde ich beschuldigt, Menschenleben zu kosten oder Menschen umzubringen, weil ich die Lockdowns in Frage gestellt habe. Man hat mich einen Mörder genannt, weil ich Fragen bezüglich der Proportionalität dieser Lockdowns gestellt habe. Und dieser Dampfkessel, wo alle sehr, sehr angespannt und ängstlich waren und unsicher waren, was die Zukunft angeht. Und diese Notmaßnahmen haben diese Ängste noch verstärkt. Ich glaube, die Angst, den Mund aufzumachen, und sich gegen das öffentliche Narrativ zu stellen und das Allgemeinwohl war sehr groß. Ich glaube, diese Fürchte waren sehr, sehr mächtig. Ich glaube, in den Zeiten, wo es keinen öffentlichen Notfall gibt, wird es mehr Möglichkeit für die Kultivierung einer Meinungsfreiheit und eines freien Geistes geben, durch die Bildung vor allem, weil es ein kulturelle Frage ist. Es ist nicht nur eine politische Frage, sondern eine kulturelle Frage. Und glauben Sie, dass diese Angstverbreitung, diese Panikmache, in ihrer Macht abnimmt? Es gab wieder so eine Panikmache, was die Affenpocken anging. Und sie haben sehr viel Hysterie verursacht und das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Weil wir wissen, dass die Affenpocken vielleicht eine Nebenwirkung der sogenannten Impfung waren.
Constantly push on it, like with another fear story, you know, then it's maybe also gonna, you know, lose a little bit its effect, you know, like an antibiotics that's just not working.
Das könnte vielleicht ihre Wirkung verlieren, so wie ein Antibiotikum, weil dieses Angstvirus vom Wahrheitsvirus verdrängt wird und man immunisiert wird. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen, der Junge, der Wolf rief. Aber das spiegelt ein bisschen das, was passiert ist. Viele Menschen haben bemerkt, dass die Sachen nicht so schlimm waren, wie ihnen gesagt wurde. Wenn es also eine Bemühung gab, also einen Notfall jetzt wieder zu inszenieren, glaube ich nicht, dass sie so eine Wirkung entfalten würde. Die Leute sind skeptischer geworden. Man muss die Menschen überzeugen, wenn man in der Lage wäre, ein anderes Szenario zu produzieren, mit bestimmten Beispielen, die den Eindruck erwecken würde, dass wir vor einem Notfall stehen. Ob es noch ein Ausbruch ist oder eine Klimakrise, weiß ich nicht. Ob die Menschen darauf reagieren würden. Allgemein stehen wir an einem Scheideweg in der westlichen Gesellschaft, weil wir während der Corona-Pandemie entdeckt haben, dass die Menschen bereit sind, ihre Freiheiten aufzugeben. Wenn ein Experte ihnen sagt, dass es eine Gefahr am Horizont schwebt. Das sagt uns, dass wir eine kulturelle und zivilisatorische Krise durchleben. Wir brauchen nicht nur institutionelle Maßnahmen, sondern müssen über Erziehungsmaßnahmen nachdenken und über öffentliche und private Erziehung nachdenken.
What has changed is the scope of what we get information from.
Wenn man darüber nachdenkt, wo wir unsere Informationen herbekommen, vor 100 oder 200 Jahren haben die Menschen auf ihre Umwelt geachtet, viel mehr als wir es tun. Sie haben selber ohne Wissenschaftler und ohne die Medien den Himmel angeschaut, wenn sie wissen wollten, wie das Wetter wird. Sie haben das Klima beobachtet und sie konnten in ihren Feldern und ihren Umgebungen sehen, was los war und dir einen eigenen Eindruck vom Klima machen. Und das ist sehr anders als das, was die Wissenschaftler heute sagen. Und die Wissenschaftler untermalen ihre Erzählungen mit Bildern, die vielleicht nichts mit ihrer Version der Geschichte zu tun haben. Das ist also eine Art Theater. Und man kann das Virus nicht sehen. Man kann nicht sehen, man kann nur sehen, dass Menschen krank gemeldet werden, dass sie nicht länger arbeiten können und dass sie vielleicht einen Schnupfen haben. und zu Hause bleiben. Das kennen wir und wir wissen, wie wir darauf reagieren müssen. Worüber wir jetzt reagieren, was man sagt, dass wir reagieren sollen, sind Bilder aus Norditalien oder aus New York, die uns Angst machen sollten. Das sind Bilder, die wir selber nicht gesehen haben, die wir nicht in unserem Umfeld gesehen haben. Wir waren daran gewöhnt, die Welt als viereckigen Bildschirm zu sehen. Wir haben jetzt diese Bilder vor Augen. Sie kennen Günther Anders, der in den 50er Jahren davor gewarnt hat, den Krieg im Fernseher zu sehen, das uns verändert. Es verändert unseren Eindruck des Krieges. Und wir gewöhnen uns an solche Bilder. Das hat man uns all diese Jahrzehnte antrainiert. Und das sollte uns zu einer cleveren Reaktion anregen. Und wir sollten uns adaptieren. Wenn uns Bilder präsentiert werden von Menschen, die uns etwas sagen wollen. Ich glaube, das ist eine sehr große Gefahr. Wir sollten uns auf das verlassen, was wir selber beobachten können. Das wäre viel rationaler. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das schneidet das Thema der Medienbildung an, indem Leute müssen ihre sozialen Medienfeeds kritisch beurteilen, auch ihre Zeitungen und Radio und Fernsehen. Sie müssen wissen, dass dahinter mächtige Interessen stecken können, hinter den Informationen, die ihnen geliefert werden. Und zu verstehen, dass eine offizielle Quelle nicht unerträglich sein kann. Und die Sachen immer vergleichen und die Quellen checken und alternative Nachrichten aufsuchen, um Sachen zu hinterfragen und zu bestätigen. Oft haben die Leute keine Motivation oder Zeit oder Energie, das zu machen oder halten es nicht für sinnvoll. Und die Menschen, die das gemacht haben, haben mehr Fragen gestellt. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die manche dieser Nachrichten aus den sozialen Medien hinterfragen und nach alternativen Nachrichtenquellen suchen. Wenn die offizielle Version war, dass man ein Verschwörungstheoretiker war, wenn man die offiziellen Quellen in Frage gestellt hat. Das ist aber lächerlich, weil das bedeutet nur, dass man ein kritisch denkender Mensch ist. Und das als Verschwörungstheorie abzutun, ist völlig absurd. Aber das hat eine Weile lang ganz gut funktioniert. Viele Leute, kritische Geister, diffamiert und ausgebremst wurden. Und ich hoffe also, ich glaube, dass diese einfachen Narrative aufgrund der Atmosphäre der Angst sehr erfolgreich waren. Erfolgreicher, als sie in normalen Zeiten wären. Das stimmt mich optimistisch, was die Menschheit angeht. Ich glaube, der Drang nach Zensur hat Fahrt aufgenommen. Das ist immer dynamischer geworden. Wir hören das immer öfters. Klaus Schwab hat gesagt, dass die Desinformation im Internet das unser größtes Problem ist. Das bedeutet also, wenn man das übersetzt, dass wir den Deckel auf die Frösche halten müssen, die aus dem erhitzenden Topf klettern wollen. Ist das vielleicht der Grund, dass sie sehen, es gibt mehr Menschen, die Frage stellen oder gerne Frage stellen würden, wenn eine neue Bedrohung des Weges kommt? Deshalb ist es sehr viel wichtiger, das Narrativ zu kontrollieren in frühen Stadien und alle, die Fragen stellen, als Spinner abzutun und zu diffamieren in allen möglichen Arten.
altogether.
Und Entfernung, Meinungen aus dem Internet zu entfernen. Ich glaube, vor allem in Europa gibt es einen Drang nach Zensur. Und der Digital Services Act der EU, der vor kurzem verabschiedet wurde, letztes Jahr,
basically it empowers the European Commission to hold social media companies accountable for policing the speech.
Dazu gehört die Bemühungen der Europäischen Kommission, die Meinungsfreiheit einzudämmen. Wenn man das Digital Services Act liest, was dazu von allen Mitgliedstaaten angewendet werden soll. Weil jedes Mitgliedsland eine eigene Digitalkommission einrichten wird, die diesen Zensurapparat umsetzen will mit Faktencheckern. Sie sind nicht mal Faktenchecker. Sie sollen prüfen, ob die Inhalte legal sind, ob es Hassrede ist. Und es gibt einen weiteren Mechanismus, nämlich eine Buchprüfung durch die Kommission der sozialen Medienfirmen, bei dem sie prüfen werden, ob sie welche Schritte sie ergriffen haben, um systemische Risiken zu bändigen. Dazu gehören Sachen ohne gesetzliche Definition. Zum Beispiel Bedrohung des zivilen Diskurses. Das klingt wie etwas aus dem sowjetischen Russland. Was bedeutet das, Bedrohung für zivilen Diskurs? Wenn man sagt, du bist ein schlechter Bürger, wenn du nicht ein braver Bürger bist, wenn du etwas sagst, was nicht im Sinne des Bürgerlichkeit ist, wenn sie sehen, dass die Firmen diesen Regeln nicht befolgen, was zum Beispiel Missinformation angeht, können sie diesen Firmen bis zu 6% ihres weltweiten Umsatzes abverlangen. Das ist eine unglaubliche Macht. Und das europäische Grundrechtecharta garantiert jedem europäischen Bürger die Meinungsfreiheit. Wie soll das vereinbar sein? Die Garantie der Meinungsfreiheit, während die Europäische Kommission digitalen Plattformen enorme Strafzahlungen androhen kann, wenn sie ihre Version der Wahrheit nicht folgen. Es gibt also institutionell einen Drang, um diesen Zensurapparat in Europa zu konsolidieren. Meine Hoffnung ist, dass Elon Musk und X dagegen ankämpfen wird. Ich glaube, die Trump-Regierung wird auch dagegen ankämpfen, weil sie der freien Meinungsäußerung verpflichtet sind. Ich glaube also nicht, dass dieser Kampf verloren ist, aber der Digital Services Act der EU ist eine wirkliche Bedrohung. Und meine Hoffnung ist, dass mindestens eine dieser großen sozialen Medienplattformen dagegen ankämpfen wird. Und ich hoffe, dass es erfolgreich vor dem Europäischen Gericht der Menschenrechte oder einem anderen europäischen Gerichtshof herausgefordert wird. Es ist wirklich erschreckend. Diese sehr bizarre Konstellation, dass diese Plattformen Meinungsfreiheit zur Verfügung stellen sollen, es gibt einem einen Knoten in den Kopf, es macht einfach keinen Sinn. Wenn wir von Kinderpornografie oder Bombenbauanleitungen oder Terrorpläne reden, dann sind das Themen der internationalen Sicherheit. Aber zu diesen Kategorien gehören völlig subjektive Kategorien wie Missinformation oder Desinformation. die vom Auge des Betrachters abhängen und keine legale Definition haben. Das unterliegt also der administrativen Diskretion, die die Meinungsfreiheit der europäischen Bürger stark beeinträchtigen wird. Viele Leute wissen gar nicht von Digital Services Act, weil es ist so ein langes Dokument ist, haben sehr wenige Leute es gelesen. Es ist aber geltendes Recht in Europa.
What could be the way out, or rather, what are the building blocks of a functioning public discourse?
Was sind also die Bausteine eines funktionierenden öffentlichen Diskurses?
Well, I would say there are two dimensions. The cultural dimension.
Ich würde sagen, die hat zwei Dimensionen, die kulturelle und die institutionelle Dimension. Kulturell müssen wir alle Mittel benutzen, um Menschen zu helfen, die den Wert der Meinungsfreiheit besser wertschätzen zu können und kritischere Konsumenten, Leser und Zuhörer zu sein in Medien, Mainstream-Medien und sozialen Medien. Was unsere Kinder betrifft, ihre Ausbildung in den Schulen, was die öffentliche Bildung angeht, auch wenn sie vom Staat konzentriert ist, formiert werden muss, um kritischer zu sein. Dann gibt es die institutionelle Frage. Um die Exponiertheit der öffentlichen Sphäre gegenüber Tyrannei und zentraler Kontrolle zu reduzieren. Dazu bedeutet, gehört der Drang nach einer dezentralisierten öffentlichen Sphäre, um den Nutzern zu erlauben, mehr Macht über ihre Foren und die Regeln dieser Foren zu haben. Es kann nicht sein, dass die Freiheit von Millionen und Abermillionen von Bürgern von einem Menschen abhängen, von Elon Musk. Das ist untragbar. Das ist eine sehr, sehr fragile Situation. Wenn jemand anders zum Zuge kommt und X übernimmt, wird diese digitale Sphäre völlig beeinträchtigt werden. Das hat jetzt schon ihre Mankos. Aber die Exponiertheit dieser großen Tech-Plattformen, was nur einen Besitzer angeht, macht die öffentliche Diskussion sehr, sehr anfällig für Kontrolle. So brauchen wir technologische Veränderungen, einen dezentralisierten öffentlichen Diskurs. Und was den Journalismus und die Medien angeht, brauchen wir viele unabhängige Medien. Es ist leicht für mich zu sagen, aber die unabhängigen Medien spielen so eine wichtige Rolle. Und eine vielfältige Medienlandschaft. Kann der Markt das alleine erledigen? Brauchen die unabhängigen Medien Spender und Unterstützer? Es gibt keine einfachen Antworten und schnelle Lösungen für diese Probleme. Ich glaube, die kulturelle Dimension ist wichtiger als die institutionelle Dimension. Wenn die Menschen den Wert von Meinungsfreiheit schätzen, wird das ein großer Teil dieser Kampagne sein. Was wir erreichen wollen, ist eine offene und dezentrale Öffentlichkeit. Wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich habe aber keine Lösung für dieses Problem. Ich glaube, die wenigsten Leute haben eine Antwort darauf. Wir müssen da sehr viel darüber nachdenken.
Can I ask you this freedom loving aspect that maybe
diese freiheitsliebende Aspekt, dass wir alle den Mund aufmachen.
How strongly you believe in justice and how
hängt davon ab, wie sehr wir an die Gerechtigkeit glauben. Und die Autoritäten in Frage stellen.
Does everyone anyone in a white coat can tell you, you know, what you have to do, or do you respect that person as a authority if he really has something convincing to say, or you can double check, or I mean these kinds of things. I mean, how sort of from a philosophical point of view, how would it?
Wie können wir von einem philosophischen Warte aus
sort of eagerness for freedom?
Also eine Begierde nach Freiheit in den Menschen eintrichtern. Haben Sie da eine Vorstellung? Wir sollten uns fragen, was der beste Weg ist, eine Gesellschaft zu beeinflussen und die Perspektiven der Menschen zu verändern. Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass es so viele Wege der Einflussnahme gibt, von der Familie angefangen. Ich glaube, Journalisten spielen eine sehr große Rolle. Wenn mehr freiheitsliebende Menschen in den Journalismus gehen würden, hätten sie auch mehr Einfluss über die allgemeine Einstellung zu diesen Themen. Die Universitäten und Schulen haben auch eine wichtige Rolle, bei der Förderung der intellektuellen Freiheit zu spielen. Aber die Menschen ein Gefühl haben, ihre Meinungen öffentlich ausdrücken zu dürfen. Es ist also eine gemeinsame Anstrengung, bei dem unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge bewirken können. Für meinen Teil versuche ich als Blogger und durch Interviews und durch Podcasts meine Meinung auszudrücken und zu kommunizieren. Und in den Medien zu veröffentlichen. Aber jeder muss seinen eigenen Zugang zu diesem Kampf finden. Ein kulturelles Problem hat aber keine einfache Lösung. Aber ich habe jetzt einige Wege geschildert, wie man Einfluss nehmen kann. Es gibt keine einfache Antwort oder einen Fünfjahresplan, wie wir die Freiheit wiedererlangen können. Das würde der Freiheit widersprechen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nur kontraproduktiv. Das heißt, wir müssen die Leute ermutigen, darüber nachzudenken, wie sie selber zur Freiheit beitragen können und Räume zu schaffen, um diese eine Möglichkeit zu bieten. Glauben Sie, dass Sie immer mehr Leute sich über diese Zensur ärgern? Weil jetzt stellen wir fest, dass es auch nicht Corona-Themen betrifft. Wir haben Fälle, die einfach nur die Regierung kritisieren. Dann kommt die Polizei und steht vor der Tür. Es gab den Fall des Rentners und plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Diese Sachen werden jetzt wenigstens durch die Medien thematisiert. Ich weiß nicht, ob all diese Fälle der Wahrheit entsprechen.
circulating are going to do something, you know, with the sort of the, you know, the public emotion. I mean, is, do we have
was to, macht das mit der öffentlichen Meinung und der öffentlichen Emotionen, wenn wir sowas einfach erwarten müssen? Macht uns das wütend? Ist es ein Problem für die soziale Manipulation? Wenn die Menschen nicht bereit sind, das länger hinzunehmen, was die Wahlergebnisse in Amerika angeht, ist es ein Zeichen, dass viele Menschen aus Protest gewählt haben, dass sie das nicht länger mitmachen wollen, diese beiden Politik, die fühlen sich nicht davon vertreten. Und Donald Trump tut sich jetzt mit Elon Musk zusammen, um für die Meinungsfreiheit zu kämpfen. Dass die Menschen aus diesem Grund für diese Mannschaft gewählt haben. Die Menschen sind nicht mehr so bereit, die Zensur hinzunehmen, wie die Politiker das manchmal denken. In Irland wurden die Hassrede-Gesetze im Senat aufgehalten und wurde eine Peinlichkeit für die Regierung. Und sie mussten davon Abstand nehmen. Und sie haben gesehen, dass es so kontrovers diskutiert wurde. Und Elon Musk und X hatten ihren Teil dazu beigetragen, um da das Bewusstsein zu schaffen. Dann hat eine lokale Veröffentlichung namens Script auch sehr viel dazu beigetragen, ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich habe gedacht, dass diese Gesetze durchgewunken werden und habe mich war sehr überrascht, dass es nicht passiert ist. Ich glaube, man kann eine öffentliche Reaktion erzeugen. Da gab es in England den Fall von Alison Pearson, die Polizei vor der Tür hatte, eine Journalistin vom Telegraph, weil sie etwas getweetet hat, was als Hassrede gedeutet haben. Und sie haben sie zu Hause aufgesucht, aber haben jetzt diese Untersuchung fallen gelassen, weil es so viel Gegenwind gab. Es ging weltweit durch die Medien, war in JB News und der Premierminister musste sich dazu äußern. Und jetzt hat die Polizei von Essex davon Abstand genommen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn man genug kritische Masse als Gegenwehr haben gegen solche Hassredegesetze, kann man das gesunde Volksempfinden ansprechen und die Menschen darauf hinweisen, wie absurd das ist. Ich glaube, es gibt sowas wie einen Hausverstand, aber der schläft manchmal oder die Menschen sind nicht aktiviert oder wissen nicht, was los ist. Aber wenn man die Menschen darauf hinweist, reagieren sie oft darauf. Das habe ich in Großbritannien und in Irland gesehen. Ich glaube, das kann auch in anderen Ländern passieren, in den Vereinigten Staaten und so weiter. Und deshalb habe ich Hoffnung. Und ich glaube, das wird ein sehr langer Kampf werden. Ich glaube nicht, dass es einfach wird. Ich glaube, das wird uns noch den Rest meines Lebens beschäftigen. Es ist nicht eine wichtige Aufgabe, diese Sachen zu definieren, was Hassrede ist. Das hat existiert, seitdem es Menschen gegeben hat. Und wenn man den Mund aufmacht, ist es schon Hass. Was ist jetzt anders geworden? Wenn man sieht, dass jemand über Hass spricht, und was ist jetzt anders geworden? Was macht das plötzlich zu Hass? Es gibt einen Unterschied zu dem, was wir jetzt unter Hass verstehen. Es ist für mich etwas wie Propaganda. Wenn man Menschen mit Informationen unter falscher Flagge aufrührt und die Menschen anlügt und den Eindruck erweckt, dass man für die anderen spricht. Wenn man die Leute einlullt, kann man sie beleidigen und beschädigen. Für einen Philosophen, einen jemanden, der mit Semantik zu tun hat, gibt es sehr viel Arbeit. Verändern sich die Bedeutungen durch die Geschichte?
Yes. I mean, basically, the problem is that you could find, let's say.
Aber das Problem ist.
You could find a moral analog to hate speech by saying something like speech that is.
Dass man ein moralisches Gegengewicht zu Hassrede finden kann. In Rede, die Minderheiten beleidigen soll und das als asozial definiert. Zum Beispiel sehr starke antisemitischen Diskurs, die Juden diffamiert. Jetzt kommt meine Tochter zu Besuch.
The problem is that when you transpose this into the legal domain, which is what has happened,
then wenn man das jetzt aber in die rechtliche Arena hebt, und das ist, was passiert ist, nimmt man diese soziale Kategorie, die von sozialen Übereinkünften abhängt.
And then you have to decide when somebody is stirring up bad idea, stirring up stereotypes, negative stereotypes.
Muss man entscheiden, wann jemand negative Stereotypen bedient und negative Gefühle gegen eine Gruppe aufwiegelt. Wenn man versucht, dieses Konzept juristisch zu definieren, wird diese Kategorie völlig subjektiv, je nach Gutdünken der Ermittler und Staatsanwälte. Es ist kein Konzept, das klar definiert wird und transparent benutzt werden kann. Wenn wir zum Beispiel es verbieten wollen, nicht nett zu sein zu Menschen, stellen Sie vor, Sie sind ein Staatsanwalt, der entscheiden muss, ob jemand nicht nett gewesen ist. Das wäre eine Katastrophe. Weil er würde nach seinen politischen Überzeugungen auswählen. Natürlich würde er das tun. Deshalb müssen wir das bloßstellen und offenbaren. Was ich versucht habe, in meiner journalistischen Arbeit hervorzuheben, wie unmöglich, unhaltbar die Kategorie der Hassrede ist, die einfach nur ein Instrument für politische Ideologie wird. Und der Grund, warum das funktioniert, ist, weil es auf diesen zwei unterschiedlichen Bedeutungen basiert. Es gibt eine moralische Bedeutung, zum Beispiel die Diffamierung von Minderheiten. Und dagegen juristisch vorzugehen. Und deshalb ist es so problematisch.
Can I make a remark with regards to that? There's a, you know, the, I don't know.
Darf ich eine Anmerkung machen? Ich weiß nicht, ob Sie den Fall von Ingeborg Maus kennen. Sie hat viel über das Rechtssystem geschrieben und ihre Moral. Ich glaube, sie hat darüber geschrieben. Sie haben, wie sie undefinierte juristische Kategorien eingeführt haben, die dann interpretiert werden konnten im Rahmen der Weltsicht der Nazis. Das ist doch dasselbe. Ich will das jetzt nicht als Nazi-Gesetz diffamieren, aber wenn man das gesamte Recht anschaut, dann ist es natürlich immer die Entscheidung der Herrschenden, wie die Dinge definiert werden und dann vorauseilenden Gehorsam der Richter.
All kinds of you know, unwanted activities come into play, and I think this is a very.
Und alle möglichen ungewollten Aktivitäten kommen da plötzlich ins Spiel. Wenn wir versuchen wollen, was Hassrede sein soll, das kann alles Mögliche sein.
It's a tool for power grabbing. If you just insert.
Das ist also ein Werkzeug der Machtergreifung, wenn man diese undefinierten Begriffe in das Recht einführt und dann sagen will, wer das benutzen darf. Sie haben dasselbe beim deutschen Infektionsgesetz gemacht. Sie haben den Notfall benutzt, aber nicht definiert, was ein Notfall sein soll. Sie haben so offene Begriffe eingeführt, die nicht definiert sind. Und sie konnten das also nach Belieben verwenden, die nichts haben mit juristischen Gesetzen. Die sollten für jeden klar ersichtlich und verständlich sein. Es ist ein Missverständnis, was die Grenzen des Rechts angeht. Wenn man das Recht dazu bringen will, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, das heißt bestimmte soziale Erwartungen zu rechtlich zu regeln, so wie freundlich zu sein oder nett zu sein oder gut zu anderen Menschen zu sein, wird es ein Desaster, weil das hängt alles von undefinierten, geteilten, vagen Vorstellungen abhängt und von Menschen missbraucht werden kann, je nachdem, wie sie das brauchen. Und so definiert werden können, wie sie es brauchen. Wenn das dann einem Ankläger gibt, mit der Maßgabe, Menschen zu verfolgen, die gegen diese Normen verstoßen, wird das Gewicht des Staates plötzlich gegen diese Menschen verwendet. Und das führt zu einer unterdrückenden Anwendung dieser Gesetze. Wir sehen hier die Auswirkungen der Unterdrückung durch soziale Normen. Und wir haben gesehen, dass es eine Teil der Freiwilligkeit gibt, die von sozialen Normen abhängt, wie wir einander behandeln. Und jetzt gibt es eine Bewegung hin, soziale Normen in Recht zu fassen. Die sozialen Normen werden je nach unserer politischen Ausrüstung definiert.
Over society. Yeah.
Yeah, that's a very good point.
Und so wird eine bestimmte Ausrichtung dominant über die ganze Gesellschaft. Sie haben das Thema des Wokismus erwähnt. Die wird zu einem ernsthaften Problem, wenn ich mich beleidigt fühle. Wenn jemand ein sehr, sehr öffentlicher, offener Mensch ist, muss man das vielleicht in einem anderen Licht sehen. In Bayern kann etwas anderes eine Beleidigung sein als woanders. Es wird so individuell unterschiedlich. Wie kann man jemanden deswegen anklagen? Man kann also solche Regeln sehr schwer auf die Allgemeinheit anwenden. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ich glaube, da kommen immer mehr Leute drauf, dass es nirgendwo hinführt, weil es so viel Widerstand gibt.
And I think that's a good development because I think we also, I mean, I'm obsessed with language and I find this.
Ich bin von der Sprache fasziniert und glaube, dass diese Unterdrückung der Sprache schrecklich, wenn man diese Gender-Sternchen anschaut und Pronomina und die weiblichen und männlichen Endungen. Muss man so einen Stopper einlegen? Das ist einfach bizarr. Ich kann dem kaum was zufügen. Ich glaube, wir sind da einer Meinung. Ich glaube, die Verführung durch die Passivität führt die Leute dazu, zu der Überzeugung, dass ihre eigenen individuellen Entscheidungen keinen Unterschied machen. Das führt zu einer Passivität und Hinnahme. Das zeigt den Menschen, dass es eine Alternative gibt, dass wir nicht alleine sind, dass man Unterstützung hat, dass es eine politische Alternative gibt. So komme ich auf das Unternehmertum und das soziale Anführertum, weil es Menschen gibt, die diese Themen verfolgen werden und sie werden eine wichtige Rolle spielen und andere Menschen werden ihnen folgen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Vereinfachung, aber so funktioniert die Gesellschaft. Es gibt Anführer und dann gibt es Leute, die ihnen folgen. Man braucht solche Unternehmer und solche Anführer, um die Gesellschaft zu verändern. Die Gesellschaft verändert sich nicht von selber, sondern es braucht Leute, die Führung übernehmen. Kennen Sie diesen Tipp vom YouTube, wie man eine Bewegung schafft? Das ist ganz lustig. Man sieht also dort eine Menschenmenge, die ein Popkonzert hört. Und ein Mensch tanzt alleine. Und der ist ein bisschen so wie der Außenseiter. Und da kommt der nächste Nachahmer und tanzt mit ihm. Und dann nimmt es eine Dynamik an und dann kommt der dritte. Und dann wird es eine Party. Und dann sieht man alle anderen Menschen mitmachen. Und dann tanzt die ganze Menge und dann ist es eine Bewegung.
I think that's also a call for every one of us. You don't have to be a leader. If you're the third one following or the fourth or fifth, and then you can start.
Wenn man der dritte oder vierte ist, der auf die Tanzfläche kommt, kann man damit eine Bewegung auslösen. Das gehört nur einer dazu, der als erstes das Tanzen beginnt. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wenn jemand diese Begriffe verwendet, sollten wir sie einfach auslachen. Und wenn zwei Leute lachen, dann wird das schon unsicherer. Und wenn drei oder immer mehr, dann wird das albern. Wir sollten einfach mit Humor dem begegnen.
Ja. David, thanks so much for all the work that you do, all the thoughts that you've put into that topic, and I think it's really.
Danke für Ihre Gedanken zu diesem Thema.
I hope to do this, and yeah, and maybe we come up with solutions, and who knows, maybe it's going to be easier than we think in the end. You know, if we have just a little more people, you know, being aware and being critical and so on. So it's
ich glaube, dass Menschen kritisch sein müssen. Und vielen Dank für Ihre Arbeit. Und, ich möchte mich für die Einladung bedanken. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Ja, now we have our next guest in line.
Jetzt haben wir unseren nächsten Gast schon warten. Hallo. Ich freue mich sehr, Dr. Alejandro Diaz zu begrüßen. Er ist pädiatrischer Arzt für Allergologie und Immunologie. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen was über sich. Können Sie mich hören? Ja, wir können Sie hören. Hallo Viviane und Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Dr. Alejandro Diaz aus Mexiko. Ich bin ein Kinderarzt und Allergologe und Immunologe. Ich mache außer globale Gesundheitsvorsorge und habe viele Jahre lang Einwanderungsmedizin in unterschiedlichen Ländern gemacht, in Australien, USA, Kanada, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich. Was ich mit Einwanderungsmedizin meine, ist, dass es eine ganz besondere Bereich der Medizin gibt, dem Ärzte von Regierungen ernannt werden, um Einwanderer zu untersuchen, die in ein Land einwandern wollen. Hab das viele Jahre lang gemacht und habe viel dadurch gelernt.
And you also, I assume, learn about the diseases or like infections that people bring with them when they come to the
Sie haben dadurch auch über die Krankheiten gelernt, die die Menschen mitbringen. Was diese fünf Länder angeht, sind zwei Aspekte sehr wichtig. Der eine Aspekt ist die geistige Gesundheit. Und der andere ist die ansteckenden Krankheiten, vor allem TBC und Geschlechtskrankheiten.
And so like when so you dealt also with a lot of children, I assume, during the COVID crisis. Like what was your, how did you see this from a child health?
Wie haben Sie das während der Corona Ära von einer pädiatrischen Blickwinkel erlebt? Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zuerst sagen, dass ich diese Pandemie ein Jahr vorher schon vorhergesagt habe. Als die ersten Einwandererkarawane durch Mexiko, nach Mexiko gestrebt haben und Richtung USA wollten.
And then I started to see this huge movement of people
Ja, also diese riesige Bewegung von Menschen in Karawanen von unterschiedlichen Teilen der Welt und hatte eine Vision von einer Pandemie, die drohe. Das war in der dritten Oktoberwoche 2018. Und wie wir wissen, trat der erste bestätigte SARS-CoV-2-Fall am 19. Dezember 2019 auf. Und ein Jahr davor hatte ich schon diese Vorhersage gemacht. Da habe ich begonnen, dieses Thema zu recherchieren und dieses Thema zu verstehen. Deshalb wurde ich sehr oft interviewt auf nationaler und internationalen Nachrichtensendungen, weil ich gesagt habe, dass das eine Operation gewesen sei. Deshalb nenne ich das die Corona-Operation. Ich nenne diese Impfstoffe also seit dem ersten Tag nicht Impfstoffe, sondern giftige experimentelle Spritzen. Ich habe mich also offensichtlich nicht impfen lassen. Und konnte den Menschen sagen, in meinem Umfeld den Impfstoff nicht zu nehmen. Meine Kollegen haben gesagt, was machst du? Du musst dich doch impfen lassen. Und ich habe gesagt, nein, das ist ein Gift. Niemand muss sich impfen lassen. Was ist Ihre Sicht jetzt darauf? Weil alle am Anfang sehr skeptisch waren. Alle Ärzte und Wissenschaftler. Und als wir gesehen haben, was mit den Impfstoffen, mit der Impfkampagne passiert ist, und wenn wir jetzt im November 2024 gucken, gibt es jede Menge Daten, um zu verstehen, dass es eine verdeckte Operation war. Und eine der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Dass die Nebenwirkungen dieser genetischen Produkte enorm sind. Wir sehen neurologische Probleme und Gesundheitsprobleme wie Myokarditis, Perikarditis, neurologische Probleme, Hautprobleme, Autoimmunkrankheiten, alles Mögliche, Krebs, Turbokrebs, Lymphomen, Hirnkrebs. Vor allem Glioblastoma, Lungenkrebs, Darmkrebs. Das sind die häufigsten, die wir gesehen haben, die Turbokrebsformen sind. Kann ich Sie fragen, Deutsche sind ja oft sehr gefügig, was die Befehle der Regierungen angeht. Wir hatten eine sehr große Aufnahme der sogenannten Impfstoffe. Außerdem sind wir aber dagegen sehr, sehr sture Menschen und wir können sehr dogmatisch sein.
And I wonder, like in Mexico, do you think there's the uptake? What has that been like, and how do you know how strongly people believed in the correctness of what was going on?
Was sagen Sie zu dem der Korrektheit dem was passiert ist? Es gab also eine massive Desinformationskampagne in den ganzen Nachrichten. Die Menschen wurden dazu gebracht, diese sogenannten Impfstoffe zu nehmen. Und ungefähr 77% der Bevölkerung in Mexiko haben sich impfen lassen. Wir sind eine sehr große Bevölkerung von 130 Millionen und etwa 77% der Mexikaner haben mindestens eine Impfung bekommen. Sie können sich vorstellen, was für ein Desaster das gewesen ist, wenn man die Daten in Mittelamerika und Südamerika anschaut. In Brasilien war das 80-90%, in den Vereinigten Staaten ebenfalls und Europa auch. Wenn man die Verbreitung der Impfstoffe anschaut, dann war sie nur in Afrika sehr niedrig und dort gibt es keine Probleme.
Part of the population, like very poor people or very educated. I mean, we see that a lot of educated people really bought into.
Wir sehen also, dass sehr viele gebildete Leute dieses ganze Narrativ geglaubt haben. Können Sie sehen, dass es eine gewisse Bereich der Gesellschaft war, die besonders widerstandsfähig war gegen dieses Narrativ, oder war das zufällig verteilt? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es war auf der ganzen Welt so. Die Menschen mit allgemeinem höheren Hausverstand ließen sich nicht so sehr irreführend von diesem Narrativ der Impfstoffe. Sie ließen sich nicht täuschen. Menschen mit einem allgemeinen gesunden Menschenverstand ließen sich nicht in die Irre führen. Die Ärzte wie ich sind so indoktriniert. Das ist das allgemeine Agenda in Medizinschulen weltweit. Die Ärzte einzunorden, dass sie keine kritische Denkfähigkeit und keinen gesunden Menschenverstand haben. Sie sind so fokussiert auf wissenschaftliche Artikel und Fachzeitschriften, dass sie keinen gesunden Menschenverstand haben, um einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment mal, das macht keinen Sinn. Sie sind so eingebunden, dass etwa 85% der Ärzte auf der Welt kein Problem mit den Impfstoffen hatten. Das ist eine der größten Herausforderungen, weil sie diese Impfstoffe an den Mann bringen wollten. Wenn ein Patient zum Arzt geht und der Arzt, dem sie vertrauen, gesagt haben, nehmen Sie die Impfung, und sie es gemacht haben, ist das Vertrauen die einzige Währung, die die Ärzte haben.
We learned here, obviously, that the children were not part of the infection cycle.
Wir sehen also, dass Kinder nicht Teil des Infektionsgeschehens waren. Am Anfang hat man diese Panik geschürt, dass die Kinder die Großeltern anstecken und dass die Oma dann einen schrecklichen Erstickungstod sterben wird. Denn wenn man das gelesen oder gehört hat, sagt man, oh Gott, das wollen wir nicht der Oma antun. Und dann gab es einen großen Aufschrei, dass die Kinder geimpft werden mussten und von den Großeltern trennen. Und später wurde das untersucht und herausgestellt, dass es gut wie keine Infektionsübertragung durch die Kinder gab, weil sie nicht ansteckend waren. Das haben Sie sicher auch in Ihren Beobachtungen festgestellt. Ist es auch immer noch die Annahme, dass die Kinder schuld sind? Das war überall der Fall. Es war das Narrativ der Angst, der Unsicherheit. Dass man, wenn man seine Familie liebt, wenn man sie sicher für ihre Sicherheit sorgen will, muss man sich isolieren. Das war über Weihnachten, im ersten Jahr. Und bei der zweiten Welle 2020, die größer war, war das zur Weihnachtszeit. Sie haben das also sehr gut umgesetzt, um mit dieser Narrativ, diese Masseninformationsangst zu schüren. Dass die Menschen sagen, wir haben keine Furcht.
At that time, and they were rushed to the hospitals and clinics and the injection sites to get the shot.
Die Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, um dort sich impfen zu lassen. Sie haben diese Kampagne der Panik sehr gut umgesetzt in den höchsten Ebenen der Gesellschaft. Deshalb haben ein Großteil der Erdbevölkerung diese Spritze genommen. Ich weiß nicht, ob Sie von den Robert-Koch-Institut-Leaks wissen. Es gab also Enthüllungen, dass diese Entscheidungen aus politischen Gründen ohne wissenschaftliche Basis gefällt wurden. Das trifft sich mit einem allgemeinen Unwohlsein in der Bevölkerung, mit der Corona-Politik der Regierung. Denn viele Menschen haben Angehörige, die sie verloren haben, durch Turbokrebs oder Herzversagen. Bei auch jungen Leuten. Es ist also ziemlich seltsam. Wie ist es jetzt in Mexiko? Wie wird das dort diskutiert? Was wirklich passiert ist, dass das Narrativ so gut durchdacht war, dass sie viele Menschen überzeugen konnten. Diese Corona-Operation wurde mehr als politisches Werkzeug verwendet, als Gesundheitsmaßnahme. Es hatte nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun. Es ging dabei um Kontrolle. Ihr werdet jetzt das machen, was wir sagen. Es war eine Art neurolinguistische Programmierung für uns alle. Ich war zum Beispiel der erste Arzt in Mexiko, der über die enormen Auswirkungen der Covid-Operation auf die Gesundheit der mexikanischen Bevölkerung sprach und über die sogenannte Impfkampagne. Und ich konnte einige Senatoren überzeugen und sie luden mich ein zu Sprachen. Zusammen mit dem berühmten Arzt Robert Malone, dem Erfinder der mRNA-Technologie, und einem weiteren Kollegen. Und wir sprachen 3 Stunden lang. Das war Anfang 2022. Wir haben also versucht, die Menschen zu überzeugen, dass das alles eine Lüge war. Und die Menschen, die Regierungen weltweit haben einen schrecklichen Job gemacht. Und sie haben nur die Menschen verwirrt. Die Menschen haben dem Narrativ vertraut und ihren Ärzten. Und man muss da gucken, was jetzt los ist. Es gibt immer mehr Krankheiten und ansteckende Krankheiten, Krebsarten und Turbokrebse, Herzbeschwerden. So viel ist auf der ganzen Welt los. Jetzt verstehen wir immer mehr, wir haben gesehen, dass das eine Falle war. Wir sehen, dass die Fruchtbarkeit und die Geburtsrate abgenommen hat. Ist das in Mexiko auch der Fall? Ich war vor einer langen Zeit in Mexiko, 2 Monate lang, und das hat mir sehr gut gefallen. Ich kann aber sehen, wie familienbezogen die Mexikaner waren.
In a large family is to Mexicans. And so, I mean, if then dreams of having your own family don't become true because of maybe they do not make the connection as of now.
Vielleicht haben die Leute den Zusammenhang nicht hergestellt.
You made this decision, you know, lured into it by the government to get vaccinated, and then, you know, this leads to you maybe not having a family or taking much longer or whatever.
Es kann vielleicht dazu führen, dass sie keine Familie haben. Und zu Störungen in der mexikanischen Gesellschaft führen. Ne? Was ist Ihre Meinung dazu? Es freut mich sehr, dass Sie sich in Mexiko wohlgefühlt haben. Das ist ein tolles Land, das ist ein wunderschönes Land. Mit allen Ressourcen, die man sich vorstellen kann. Und ein tolles Volk, tolle Strände, alles, was man sich wünschen kann. Wir haben also sehr viel Traditionen, sind sehr familienorientiert. In den letzten 30 Jahren haben wir gesehen, dass wir kleinere Menschengruppen schaffen müssen. Mein Vater wurde 1915 geboren. Er hatte 12 Geschwister. Meine Mutter wurde 1933 geboren. Sie hatte 12 Geschwister. Ich hatte 3 Geschwister. Und dann hatte ich 4 Jungs. Wenn man das sieht, schrumpfen die Familien. Man sieht keine Familien mehr mit 7, 8, 9 Kindern. Die junge Generation hat höchstens 1 oder 2 Kinder, aber das ist überall der Fall. Wenn ich nach Europa fahre, ziemlich oft wundere ich mich. Ich fahre U-Bahn und fahre mit U-Bahn, gehe auf den Straßen von Europa. Da sieht man gar nicht mehr so viele Kinder, weil die Einstellung unserer Gesellschaft sich verändert hat. Das kommt leider aus dieser Wokeness. Und jemand muss dieses Thema auf den Tisch bringen, um Diskussionen dazu auszulösen. Die Lebenserwartung nimmt wieder ab. Was wird in den nächsten 50 oder 60 Jahren passieren? Es ist also besorgniserregend mit der Corona-Operation und den Nebenwirkungen der experimentellen Spritzen, der sogenannten Impfstoffe. Zusätzlich zu den der zunehmenden Raten von Diabetes und so weiter. Was wird mit der Menschheit passieren? Was wird dazu gehören, dass wir solche Entscheidungen treffen? Mein Artikel auf Substack heißt Biopolitik. Warum? Die Politiker haben weltweit Entscheidungen basierend auf politischen Grundlagen gefällt. Sie sind keine Wissenschaftler, keine Ärzte. Sie haben aber nicht auf die Experten gehört, sie haben nicht auf die Wissenschaftler gehört, leider. Das versuche ich weltweit auszudrücken. Die Agenda der Biopolitik. Biopolitik bedeutet die Verbindung der politischen Klasse mit der sozialen Klasse, damit wir zusammen solche Entscheidungen, die Gesundheit betreffend, machen können. Im Europäischen Parlament in Brüssel habe ich gesprochen, in Budapest und im japanischen Parlament. Ich fahre nach Indien und versuche, die Menschen zu überzeugen von dieser Idee, damit sie auf die Experten hören können.
And can I ask you then again the attitude in the population in Mexico right now, has there been
die Einstellung der Bevölkerung in Mexiko,
like sort of openly or is this not the case? It's still undercover and people are just, maybe do they say, it's gone, it's over, it's done with, I don't want to look at it anymore. And then if all these people around me die, if that is the case, or fall ill or so, it's just coincidence.
Many of the people, many of my colleagues in Mexico,
es ist nur ein Zufall, dieser Entwicklung. Und viele meiner Kollegen in Mexiko waren Teil dieser Corona-Operation. Sehr viele, es gab sehr wenig mutige Stimmen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und ich war der einzige Arzt bis jetzt, der im Senat von Mexiko sich hingestellt hat und 3 Stunden lang darüber gesprochen haben. Und zwar unglaublich. Aber es gab nicht genug Berichterstattung darüber. Weil sie sich immer noch für die Impfung einsetzen. Im Jahr 2024, wenn man sich das vorstellen kann, nach all dem, was wir wissen, wird immer noch geimpft.
You could maybe just say, if you know about like Germany, how many people are still getting a fifth booster or whatever?
Wie viele Leute lassen sich noch zum 5. Mal boostern? Fast niemand. Sehr wenig. Sie versuchen jetzt neue Medikamente zu verabreichen. Sie versuchen jetzt experimentelle Drogen einzusetzen und geben monoklonale Antikörper. Sie machen jetzt sehr kriminelle Dinge und jagen den Eltern Schrecken ein. Die Menschen fragen mich, was soll ich machen? Soll ich diese Impfungen meinen Kindern verabreichen, die von der Regierung empfohlen werden? Dann sage ich, nein, man kann diesen Experten nicht vertrauen.
But not for preventive, so in vaccination is a preventive measure.
You give a, die Impfung ist eine Präventivmaßnahme. Man bekommt diese Spritze und sie soll etwas verhindern. Wir machen das aber nicht mehr, weil man der Pharmaindustrie nicht mehr glauben kann. Das macht mich sehr traurig, diese Entwicklung. Aber wenn wir der Industrie wieder vertrauen wollen,
my child is healthy, it doesn't get injections. If it gets nice food, I will care for it. And if it gets ill, I will care for it. I will go to the doctor and we'll do everything to keep it well.
Wenn ich um mein Kind kümmern will, gehe ich damit zum Arzt. Aber jetzt sollen wir präventive Spritzen nehmen.
How many people are still getting shots in Mexico? Is there still a lot or is this also kind of dwindling down?
Unfortunately,
wird es in Mexiko immer noch verabreicht oder nimmt das immer mehr ab? Ich bin ganz der Meinung von Dr. Budak. Das geht mir genauso als Immunologe. Als jemand, der jeden Tag Patienten sieht und behandelt. Ich habe sehr viele Corona-Patienten gesehen. Kein einziger ist gestorben, Gott sei Dank. Und es war nur eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Wir haben also zugelassene Drogen wie Hydroxychloroquine und Ivermectin, Zink, Vitaminzusätze und so weiter verwendet. Und sobald sie ins Krankenhaus gegangen sind, war das mehr oder weniger ein Todesurteil. Leider gibt es hier immer noch Menschen, weil es diese massive Impfkampagne gab für die Booster. Das ist nur ein politisches Werkzeug. Es hat nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun. Ich war letztes Jahr zweimal in Rumänien, ein tolles Land. Und nach Litauen und Slowakei, Entschuldige, hat Rumänien sich am wenigsten impfen lassen, weil sie sehr bewusst sind. Hier hat jedoch eine massive Impfkampagne stattgefunden. Diese Massendesinformationskampagne war so wohl organisiert. Das ist die erfolgreichste Desinformationskampagne in der Geschichte der Menschheit. Die beste Propagandakampagne. Die Ärzte wurden bestochen. Sie haben davor nie Geld fürs Impfen bekommen. Jetzt bekamen sie pro Spritze 30 Euro zusätzlich. Sie konnten also sehr viel Geld verdienen. In Mexiko war es, glaube ich, nicht so. Hier wurde niemand bestochen, meines Wissens nach. Das ist nur die Agenda. Es war die Massenformationsagenda. Man sieht seine Fehler nicht, wenn das Gehalt davon abhängt. So ist es. Was haben wir gelernt aus dieser Corona-Operation? Ich möchte alle dazu anregen, darüber nachzudenken. Wir müssen uns bewusster werden, was auf der Welt los ist. Wir müssen besser informiert sein. Mehr in die Sonne geht, mehr Vitamine, natürliche Nährstoffe bekommen. Weniger Medikamente und Ärzte aufsuchen, die bewusst sind. Es gibt genug Ärzte, die indoktriniert sind. Sie die Ärzte werden bezahlt, um Medikamente an den Mann zu bringen und nicht um Menschen zu heilen. Es hat sehr lange gebraucht, bis ich dieser Realität bewusst wurde. Als ich ein junger Medizinstudent und dann als Arzt war, jetzt sehe ich das völlig anders. Vor etwa 25 Jahren bin ich auf diesem Albtraum aufgewacht.
Ask you something. I would like to know one thing, like in the daily work that you now have with the children, and do you see a lot of like turbo cancers also in really young people?
Sehen Sie auch Turbo Krebse bei jungen Menschen, wo das nicht zu erwarten ist?
I'm starting to see that. I'm starting to see that.
Ja, leider.
I say I'm starting to see that. It's obviously because my population is not, it's not very big. I just have an office.
Ich habe nicht genug Daten, um darüber zu sprechen, aber wenn ich mich mit meinen Kollegen auf der ganzen Welt, in Kanada, in Deutschland, Frankreich unterhalte, Brasilien, Peru, haben sie allgemein eine Zunahme der Krebsarten, Autoimmunkrankheiten. Gesehen. Wir sehen eine Zunahme von Lupus und von Arthritis. Alles verschiebt sich also. Zu dieser Entwicklung. Ich habe einen sehr zynischen Menschen gesehen, den Chef von Pfizer, eine der größten Diagnose- und Behandlungsfirmen für Krebs gekauft haben, weil sie wissen, dass 3 von 4 Menschen Krebs bekommen werden in den nächsten 20 Jahren. Die erste Frage wird sein, woher weißt du das?
They are genetic products that are changing our DNA and changing our biologics, and we're gonna develop all this program diseases like cancer. That's why they're investing a lot of money on that, because they're betting that people will get cancer among many.
Die Menschen haben also gewettet, dass die Leute Krebs bekommen werden. Das basiert auf einem kranken Gesundheitssystem. Und dort ist das Geld. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation den Krebs zum nächsten großen Ding erklärt.
That you know, these non-communicable diseases should now also be considered to become epidemic at some point or so. It's maybe just because of that.
Diese nicht ansteckenden Krankheiten können jetzt auch zur Pandemie erklärt werden. Eine Krebspandemie, die nicht mit der natürlichen Entwicklung zu tun hat, sondern nur mit diesen experimentellen Drogen. Ich glaube, es ist eine Pandemie des Unwissens. Es ist eine Pandemie der Ahnungslosigkeit, das sehen wir überall. Wir sehen diese Narrativ so um sich greifen, dass wir diese Masseninformationspsychose erleben.
And convince more people and talk to more people, because at the end, the only common agenda that as humanity have is health, nothing else. We can disagree on politics, we can disagree on certain aspects of social behavior, we can disagree on many topics, But there will be only one thing that we will be agree on, everybody. That's health.
That's true. I have two more questions.
Und auf ein Thema können wir uns einigen. Das ist die Gesundheit. Ich habe noch eine Frage zur Schweinegrippe in Mexiko. Wolfgang war ja derjenige, der in Deutschland die Schweinegrippe-Hysterie aufgehalten war. War vielleicht nicht ganz der Einzige, aber war maßgeblich daran beteiligt.
Share your experience. I don't know, it's a long experience, but maybe just briefly. And then I would like to get your view from the Mexican side of this whole swine flu development back then and the narrative that was also, I guess, emerging or like, but got stifled somehow.
What happened there was that there was.
Was da passiert ist, war, dass es eine geheime Nachrichtendienstfirma gab, die in Mexiko herumgereist ist auf der Suche nach Fällen. Und sie haben 600 Fälle gefunden und einen großen Alarm ausgelöst und eine Pandemie ausgerufen. Und ich habe in Deutschland gelacht, weil ich Gesundheitsdirektor in meiner Region war. Und da hatten wir 100 Mal mehr Patienten, die zum Beispiel die Grippe hatten oder Influenza. Und sie haben in ganz Mexiko 600 Fälle gefunden und einen Alarm ausgelöst. Und Herr Ferguson hat das dann multipliziert und daraus eine Pandemie gemacht. Und ich glaube, Mexiko wusste gar nicht, dass sie eine Pandemie hatten und die Wiege dieser Pandemie gewesen sein sollten. Das war die Schweinegrippe. Es ist sehr interessant, über diese Pandemie zu sprechen. Jetzt haben wir die Affenpocken. Wir haben H1N5, die Vogelgrippe. Und dieses Narrativ ist so in der Vorstellung der Menschen verbunden. Was sie wissen, wenn sie diesen Schalter betätigen, werden die Leute wieder Angst bekommen. Das ist einfach ein politisches Instrument, das müssen wir einfach verstehen. Die Menschen haben das Wort der Affenpocken nicht ernst genommen. Die Analyse, die sie über Lebenserwartung gemacht haben,
it was starting to go down. Like what is so
2021 nahmen die schon wieder ab.
Vaccines or is it because I mean we do not know, but like what kind of could you maybe just like give a little bit of an overview what goes into these statistics and what are sort of crucial.
Was zu diesen Statistiken beiträgt und was einem längeren Leben im Weg steht. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, die sehr interessant für alle sein wird. Das ist die Lebenserwartung. Wenn wir die Bibel lesen, gibt es ein Kapitel in Genesis 6.3, das ist sicher ein langer Vers, in dem steht, die Menschen sollten leben bis zum 120 Jahre. Tausende von Jahren stand es da geschrieben, 120 Jahre. Aber nun flacht die Lebenserwartung ab und nimmt sogar ab. Wenn wir das durchschnittliche Sterbealter auf den 5 Kontinenten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts annimmt, war es schwierig, jemanden zu finden, der älter ist als 40. Nach der Einführung der Antibiotika und des Penicillins durch Impfungen und Nahrungssicherheit, viele anderen medizinischen, gesundheitlichen Errungenschaften.
So there are so many things that are going on. If you see
Gibt es sehr viele, so viele Entwicklungen. Alle 10 Jahre nimmt die Lebenserwartung zu, um das in Perspektive zu setzen. Im Pazifik ist die Lebenserwartung ungefähr 79,4 Jahre. In Europa ist es 77 Jahre. Auf dem amerikanischen Kontinent 74,2 Jahre. In Asien 72,5 Jahre. In Afrika ist die Lebenserwartung 61,7 Jahre. Wenn man guckt, was in diesen Regionen passiert, verstehen wir, was auf der ganzen Welt passiert. Deshalb ist es geopolitisch so wichtig zu verstehen. Was ist von dem 19. Jahrhundert bis 1950 passiert? In dieser Zeit betrug die Weltbevölkerung über 2,5 Milliarden. Aber nur die TPC hat in diesen 50 Jahren etwa 150 Millionen Menschen gefordert. Was ist damals passiert? Sie begannen mit Streptomycin. Nur für diese eine Krankheit, für TBC, vergessen Sie Malaria, andere Krankheiten. Und nur das hat die Lebenserwartung dramatisch verändert. Es gibt also viele verschiedene Aspekte, die die Lebenserwartung beeinflussen. Was passiert jetzt? Die Familien werden immer kleiner. Dann haben wir die Pandemie. Der Krebs nimmt dramatisch zu. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Unser genetischer Code hat sich verändert, unsere Landwirtschaft hat sich verändert, die Pestizide. Sie schaffen immer mehr chronische Krankheiten, viel Asthma, Krebse und so weiter. Das ist eine kranke Gesellschaft. Wir haben ein krankes System. All diese Faktoren, Umweltverschmutzung, ich glaube jetzt nicht an den Klimawandel, aber es gibt so viele multifaktorielle Einflüsse. Sehr viele. Diese Einflüsse beeinflussen auch die Lebenserwartung weltweit. Wir sind also 8 Millionen Menschen, aber die Erwartung wird, dass es immer weniger werden und immer mehr Leute sterben werden. Deshalb sind die Vorhersagen des Abflachens der Lebenserwartung eintreffen. Das ist wirklich eine bedrohliche Erwartung. Es tut einem in der Seele weh, zu betrachten, was in den letzten 4 Jahren passiert ist. Es war unglaublich unverantwortungslos mit den Impfstoffen. Und es ist unglaublich, dass es nicht aufhört, dass es immer noch weitergeht. Jetzt wird spekuliert, dass es ein neues Bakterium gibt, neue Panik geschürt wird. Und wie Wolfgang gesagt hat, gibt es neue Impfstoffe, sogenannte Impfstoffe, die entwickelt werden. Und noch mehr experimentelle Medikamente. Es ist so schwer zu begreifen, was da passiert ist. Wenn man diese Entwicklungen betrachtet, machen sie gar keinen Sinn. Und es ist toll, dass sie darauf hinweisen. als einzige Arzt in Mexiko. Glaube ich, es ist toll, dass sie so mutig und aufgeweckt waren, um den Mund aufzumachen. Ich bin sicher, dass sie sehr viele Menschen beeinflusst haben, die vielleicht nochmal drüber nachgedacht haben, was sie tun sollen und welcher Narrative sie glauben sollen. Ja, vielen Dank, Viviane. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Wir müssen uns dafür einsetzen, das ist ja politisch auch, aber wir sind auch politische Tiere. Wir müssen die Universitäten verändern, wir müssen den Lehrplan verändern, die Lehrpläne der Medizinschulen. Sie müssen mehr auf den Einzelnen eingehen und ganzheitlich denken. Sobald die Medizinstudenten verstehen, was die Biologie angeht, können wir einen besseren Zugang zur Medizin haben und müssen mit den Politikern arbeiten. Denn sonst werden wir nichts erreichen. Wenn man die Ernennungen von Robert F. Kennedy Jr. sieht, um Amerika wieder gesund zu machen durch Präsident Donald Trump, könnte das einen frischen Wind bringen für die nächsten 4 Jahre. Denn dieser Mann ist nicht nur ein sehr intelligenter Mann, sondern ein sehr mutiger Mann mit sehr viel Wissen. Der wird sich mit den Besten zusammentun, um ein besseres Bewusstsein, Gesundheitsbewusstsein zu schaffen. Was die Vereinigten Staaten machen, ahmen die ganze Welt nach. Wir haben schon mal mit Robert F. Kennedy Jr. gesprochen hier im Ausschuss. Und wenn er wirklich sein Versprechen einlöst und diese Agenda durchsetzen kann, könnte es eine riesige Entwicklung in der richtigen Bewegung sein. Und einer der Autoren der Great Barrington Declaration steht in der engeren Auswahl für ein höheres Amt in den Vereinigten Staaten, J. Bertaccia. Ich glaube, es könnte eine riesige positive Entwicklung zur Beendigung der Selbstbedienung der Pharma-Lobby darstellen, die über Leichen geht. Das könnte etwas sehr Gutes sein. Ich habe einen Artikel auf meinem Substack veröffentlicht und würde Sie, Dr. Wodak, einladen und Ihr Publikum, ihn zu lesen. Und die Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. und die Erwartung, dass er Chef, Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten wird. Sie können mir auf X folgen, @AlejandroDiazMD. Normalerweise stelle ich da sehr viele Informationen rein und ich glaube, es wird Ihnen gefallen. Danke, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und auf ein paar Fakten hingewiesen haben, die nicht so angenehm sind, aber wir können jetzt hoffentlich einer gesünderen Zukunft entgegenblicken und ich freue mich, dass Sie daran teilhaben. Und vielen Dank für Ihre viele Arbeit. Es tut mir leid, mein Internet hat Probleme gehabt.
It's okay. And remember what says on the Bible on Genesis 6:3.
Denken Sie dran, was in der Bibel Kapitel 6:3 Genesis da steht. im Buch der Schöpfung. Wir können, haben immer noch eine Chance, wenn wir alles besser machen. Auf Wiedersehen. Hasta luego.
Ja, ich habe auch Pläne für 120 Jahre Leben. Ja, also Wolfgang, du sicher auch. Und Dr. Diaz sicher auch. Ja, ich glaube, da gibt es noch so viel zu tun, so viele tolle Sachen, die man machen kann. Ja, wirklich, da klaut, darf man uns kein einziges dieser Lebensjahre klauen. Jetzt ist so, wir machen eine Pause, weil wir den nächsten Gast, ich gucke mal, ob wir den ein klein bisschen früher bekommen können. Unser nächster Gast ist nämlich zeitlich etwas später vorgesehen. Und genau, deshalb machen wir eine Pause. Wir melden uns oder wir zeigen es kurzfristig an, wann es weitergehen kann. Also wahrscheinlich gegen 5 leider erst. Aber ansonsten vielleicht in der Zwischenzeit ein bisschen was für die Gesundheit tun, vielleicht ein bisschen spazieren gehen, die Hunde rauslassen oder sonst was. Ja, alles klar, wir sehen uns dann gleich wieder. So, ja, wir sind zurück, wir haben etwas gewartet und jetzt sind wir vereint. Das freut mich sehr, wobei wir auch ein etwas schwieriges Thema, wir haben ja heute auch schon den Namen vom Leben und vom Sterben und jetzt nähern wir uns nochmal dem schwierigen Thema Sterben. Genau, gemeinschaftlich. Und ich freue mich, dass wir bei uns zum wiederholten Male begrüßen können, Marlies Spuler, ihres Zeichens Bestattungsunternehmerin. Hallo.
Hallo, freue mich auch wieder da zu sein.
Ja, wir haben ja in der Sitzung 97 miteinander gesprochen, um eben zu gucken, was tut sich an der Corona-Front, beziehungsweise was sieht man vielleicht auch schon in Bezug auf Sterbegeschehen nach den sogenannten Impfungen. Und das muss so, das war so ja, Frühling, circa Frühling, später Frühling 2022. Und jetzt sind ja 2 Jahre vergangen. Und jetzt wollten wir mal ganz gern ein Update bekommen, wie eigentlich es im Moment aussieht. Ich würde um einen Bericht bitten, auch wenn er vielleicht nicht so erfreulich ist.
Gerne, ja. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir ja noch bei den Vorerkrankten, ne, dass die plötzlich und unerwartet gehen mussten. Genau, solche Fälle haben wir tatsächlich immer wieder mal noch. Hatten heute Mittag sogar da auch eine Beerdigung. Der Mann war auch noch nicht so arg alt und hat sich hingelegt aufs Sofa und ist dann einfach eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht. Was wir jetzt im Moment halt erleben, mir kommt es so vor, wie wenn das Sterben nach wie vor immer mehr wird. Zwar langsam, aber wirklich eine kontinuierliche Steigerung in dem Ganzen. Wenn ich jetzt rein unsere Sterbezahl betrachte, kommen wir wahrscheinlich wieder mit doppelt so vielen raus wie vor Beginn der Pandemie. Eigentlich genauer zu sagen, seit 21 haben wir doppelt so viel Arbeit wie die Jahre davor.
Und kann das jetzt auch an anderen Umständen liegen, also dass es sich jetzt vielleicht verstärkt konzentriert aus irgendwelchen Gründen, dass Leute aufgehört haben, irgendwie in Rente gegangen sind oder dass es eben, also kann es auch irgendwelche außerhalb des Sterbegeschehens liegenden Gründe geben, dass sich das Geschäft belebt hat, in Anführungszeichen, oder ist es so, oder noch mehr belebt hat? Oder ist das jetzt tatsächlich auch insgesamt bei allen Bestattungsunternehmern in der Region zu beobachten oder in dem näheren Umfeld?
Also mit denen ich in Austausch stehe, die bestätigen mir das alle, dass es bei denen genauso ist. Ich weiß auch von einigen, dass die Sterberate bei Kindern zugenommen hat. Das merken vor allen Dingen die Bestatter, die in größeren Gegenden wohnen, in Städten oder dicht besiedelnden Gegenden. Ja, da kommt es noch öfterer vor wie jetzt bei uns. Wir hatten dieses Jahr 2 Frühgeburten. Das haben wir ja normal auch nicht so oft. Das kommt alle paar Jahre mal vor. Wobei wir da ja immer noch das Gesetz haben, dass ja die Frühgeburten erst ab 500 Gramm bestattungspflichtig sind. Das heißt, viele, die ihr Kind ja vorher verlieren, setzen das ja gar nicht bei. Ja? Mhm. Also das geht dann völlig vorbei. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt gerade von einem guten Freund erzählt bekommen, der wiederum hat guten Kontakt zu einer Floristin. Und diese Dame musste jetzt im letzten viertelhalben Jahr 3 Beerdigungen ausrichten für kleine Babys von 8 Wochen, also die mit 8 Wochen am Herzinfarkt gestorben sind. Und seine Vermutung ist, dass die mit 6 Wochen gegen HPV geimpft worden sind. Aber das ist jetzt, glaube ich, nur eine Vermutung. Mhm. Aber es ist ja trotzdem merkwürdig, dass Babys im Alter von 8 Wochen am Herzinfarkt sterben und dann gleich 3 Stück.
Wolfgang, wie häufig kommt sowas vor, realistischerweise? Das ist doch wahrscheinlich extrem selten, oder?
Habe ich noch nie vorher gehört. Ja, und im selben Ort oder dieselbe Floristin musste im selben Zeitraum auch für einen 5-jährigen Jungen, der an Krebs gestorben ist, auch die Blumen ausrichten. Ja, das ist halt nicht so schön, ne, wenn man da so oft mit konfrontiert wird. Es kommt zwar ab und zu mal vor und man weiß das, aber so oft halt eigentlich ja nicht. Ne?
Also kann man sagen, ja, dass sich die Toten sind jünger insgesamt und haben ungewöhnlichere Erkrankungen oder ungewöhnlichere Verläufe.
Ja, absolut, würde ich schon so sehen. Also was wir jetzt vor allen Dingen beobachten, ist halt dieser Krebs, ne? Krebs ist bei uns Todesursache Nummer 1. Also die, die nicht plötzlich und unerwartet versterben, die haben Krebs. Ich weiß schon gar nichts anderes mehr. Die Leute erzählen mir immer, keine Ahnung, irgendwelche schnell wachsenden Sachen halt, ja, kurz nach Diagnose auch wirklich dann verstorben.
Wenn Sie bestatten, Sie haben ja sehr viel Feuerbestattung, da werden noch vorher amtsärztliche Leichenschauen gemacht auch, ne? Und die Totenscheine sind dann ja auch immer da, da steht ja auch immer die Todesdiagnose drauf. Und haben Sie mal mit den Vertretern des Gesundheitsamtes darüber gesprochen, ob die auch sowas beobachtet haben, ob denen was aufgefallen ist?
Problem ist beim Gesundheitsamt, die sehen das zwar, aber geben es indirekt nicht zu, dass die Veränderung da ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob die auch so eine Art Schweigepflicht haben. Kann ich jetzt nicht so sagen. Wir haben schon mal das Gespräch zum Gesundheitsamt aufgesucht. Ja. Und ich denke, es wäre an der Zeit, das jetzt mal wieder zu tun. Ja.
Das wäre auch eine Idee, die wir mal oder die Journalisten mal machen könnten, dass man da mal fragt. Die Todesursachenstatistik, die wird ja oft in den Gesundheitsämtern vorbereitet.
Genau.
Die geben dann die Daten weiter, meistens an die Landesbehörden. Aber das, was sie weitergeben, das heißt in diesem Bericht des Gesundheitsamtes, das kann man ja auch im Längsschnitt beobachten und da müsste man ja dann auch schon was sehen können. Also das wäre wichtig, dann müsste man vielleicht mal einen Amtsarzt fragen oder das Gesundheitsamt direkt fragen, dass die mal berichten, was sie beobachten, ob da was zu sehen ist.
Kann ich ja gerne mal angehen, dass ich da nochmal Kontakt aufnehme, wie der Stand ist, meine Beobachtungen schildern und einfach mal von denen eine Auskunft fordern, vielleicht machen sie es ja.
Ja.
Wir haben ja hier jemand im Ort gehabt, die hat ja eine Woche lang vor unserem Gesundheitsamt getrommelt.
Also das ein Recht auf diese Auskunft.
Genau, wir haben ja das Gespräch erzwungen damals.
Ja. Ich kann das sagen, ein Recht auf diese Auskunft vom Gesundheitsamt haben alle Kreisabgeordneten oder alle Ratsabgeordneten, je nachdem, also wer dort in einer parlamentarischen Vertretung ist, in einem, für den Kreis oder für die Stadt, wo das Gesundheitsamt zuständig ist, dem muss das Gesundheitsamt solche Dinge berichten.
Sehr gut.
Das heißt, das ist mein Appell jetzt an die einzelnen Zuhörer, die auch in Kreistagen oder in Ratsversammlungen aktiv sind, dass sie darauf bestehen, dass ihnen von ihrem Gesundheitsamt diese Daten von den letzten 5 Jahren geliefert werden. Und zwar wie viele Tote, wie alt und an welcher Todesursache gestorben. Das wäre eine ganz wichtige Auskunft. Die sollte eigentlich jeden Kommunalpolitiker auch interessieren. Wie sieht es bei uns aus hier?
Ja, vor allen Dingen, weil die Beobachtung ist ja da, ne? Das merken ja die Menschen. Die sagen ja selber, es wird viel gestorben. Nur tun die das halt nicht zurückführen, ne? Oft. Es gibt zwar mittlerweile immer mehr Menschen, die auf mich zukommen und sagen, Frau Spuler, gell, das war die Impfung. Ne? Ja. Ich muss ja da vorsichtig sein, ne? Aber ich sage dann halt, ich bestätige das schon indirekt. Ne?
Das muss man ja gar nicht, wenn man wenn man da anfragt, muss man das ja gar nicht zum Thema machen. Einfach die Entwicklung ist, überall kann man lesen, Übersterblichkeit, wie sieht es denn bei uns aus? Ich will das wissen. Das ist doch meine berechtigte Frage jedes Kreis, jedes Volksvertreters auf Kreisebene. Natürlich, das muss ihm das Gesundheitsamt sagen.
Ja, sehr gut. Ja, da leiern wir gleich nochmal was an. Wir sind ja jetzt, wir haben ja jetzt eine freie Wählergruppe hier bei uns. Und die ist auch im Verbandsgemeinderat tätig.
Ja.
Sehr gut. Genau. Und ist denn, kann man denn jetzt sagen, also nochmal zu diesem Turbokrebs oder diesen Entwicklungen, ist das denn, also was ist das denn für ein Krebs oder wo haben die Leute überall Krebs? Haben die überall Krebs oder sind das bestimmte?
Also das ist total unterschiedlich. Auffällig sind halt solche Krebsarten, wie wenn jemand schon gerade bei Frauen über 85, die dann plötzlich an Brustkrebs versterben. Das hatte man jetzt zum Beispiel öfter. Und es war auch richtig fortgeschrittener Brustkrebs. Wir haben das ja schon öfter gesehen in den letzten 17 Jahren, aber das, was ich jetzt in den letzten paar Jahren zu Gesicht bekommen habe, bei der hygienischen Versorgung von den Verstorbenen, da bin ich schon ab und zu mal erschrocken. Weil so in der Form, so extrem, haben wir es noch nie gesehen. Ja. Also man sieht schon, dass das auf jeden Fall eine Art Turbokrebs ist.
Und ansonsten, das heißt, ein Krebs, der nach außen durchbricht.
Ja. Ja, ja. Und bei denen, wo es streut oder gestreut ist, das sieht man es auch. Also die sind dann ja ganz voll verkrebst, ja. Leid für die Menschen. Also es ist ja nicht schön, ne? Ja. Und viele gehen halt auch den Weg der Chemotherapie. Und das ist dann ja auch, also diese Anstrengung für den Körper, das sehen wir im Tod auch noch dann. Ja, dass die letzten Wochen auf keinen Fall schön waren für den Sterbenden. Und der Krebs, der ist überall, also soweit wir das beurteilen können. Leber, würde ich noch sagen, ist öfter jetzt in letzter Zeit, so Lebertumoren in dem Bereich. Darmkrebs haben ganz viele. Und halt, wie gesagt, gerade bei diesen alten Damen, dieser Brustkrebs, also das ist sowas, da haben wir uns mit Frauenärzten unterhalten und die sagen alle, das dürfte gar nicht sein in dem Alter. Ja, und das sind lauter so Sachen. Also da gibt es auf jeden Fall Auffälligkeiten. Ja. Und viele sterben dann auch noch an der Sepsis. Das ist dann meistens, denke ich einfach, weil der Krebs dann zu weit fortgeschritten ist. Also es ist oft so eine Kombination aus beidem. Genau. Und es wirkt sich halt, denke ich, auch unheimlich auf den Zustand der Verwesung aus. Ich weiß noch nicht genau, ob das direkt durch die Impfung kommt oder durch die Medikamente oder was die Menschen da noch bekommen in den 8 Wochen. Aber wir haben unheimlich viele Todesfälle, in denen die Leichenstarre viel schneller wieder verschwindet und die Verwesung einsetzt wie davor. Wir hatten sogar Fälle, wo ich sagen würde, da war nie eine Leichenstarre. Ja.
Wie lange hält denn die normalerweise?
Also so im Schnitt 48 Stunden. Das dauert so ungefähr eine halbe Stunde, dann fängt an, die sich auszubreiten, von den kleinen über die großen Gelenke. Und es dauert schon eine Weile, bis die am ganzen Körper da ist. Aber wenn man jetzt jemanden am nächsten Tag holt nach seinem Toten, dann sollte die eigentlich im ganzen Körper vorhanden sein. Und das haben wir oft jetzt gehabt, da war keine Leichenstarre mehr, gar nicht, überhaupt nicht. Die war noch niemals drin, weil wir können ja die Verstorbenen, wir holen die ja ab und machen die ja nicht gleich fertig. Wir sind ja noch ein paar Mal mit dem Körper beschäftigt. Ja, und also das ist uns aufgefallen, dass ganz, ganz viele Körper viel schneller in die Verwesung gehen. Und die Verwesung ist auch nicht nur so ein bisschen, sondern die zeichnet sich wirklich ab mit Grünfärbungen, mit Geruchbildung und solchen Dingen halt. Ja. Und auch an Stellen, wo sie eigentlich erst später sichtbar wäre.
Das ist ja.
Wir können ja davon ausgehen, dass diese, wenn da Krebsfälle vermehrt auftreten oder wenn da auch Sepsisfälle auftreten, dass das ein Anzeichen ist eines geschwächten Immunsystems, was dann eben sich nicht mehr, wo die Menschen sich nicht mehr wehren können gegen Krebszellen, die da wachsen wollen oder gegen Bakterien, die da wachsen wollen und so weiter. Genau. Das heißt, das wäre dann ein Zeichen dafür, beides.
Ja, also das erleben wir im Moment wirklich häufig und es tut mir halt einfach auch leid. Ja. Auch für die Angehörigen. Man muss ja bei Aufbahrungen dann aufpassen, gerade wenn es noch Sargbestattungen sind, es gibt es ja immer noch. Und die haben ja die Frist auf 10 Tage hochgesetzt. Und das gilt ja dann für die Erdbestattung auch. Wir haben 10 Tage Zeit, eine Erdbestattung durchzuführen. Aber ich kann 10 Tage die Angehörigen nicht gucken lassen. Das geht nicht, das funktioniert nicht.
Haben Sie Gefriermöglichkeiten bei sich? Kühlmöglichkeiten?
Also, ja, auf dem Friedhof dürfen wir die Kühlräume nutzen. Wir selber haben jetzt hier keine. Wir sind auch mitten in der Renovierung. Das würde jetzt gar keinen Sinn machen. Genau, nee, wir nutzen die auf den Friedhöfen bei uns hier auf den Dörfern. Die größeren Bestatter, die haben zwar eine eigene Kühlung, klar, aber eigentlich nutzen wir die auf den Friedhöfen.
Bevor es losging, haben wir schon kurz gesprochen und da sagten Sie, dass bei Ihnen die meisten Bestattungen dann Feuerbestattungen sind.
Ja, absolut.
Wie lange ist da die Zeit bis zur Feuerbestattung, also bis die Leiche dann verbrannt wird?
Also die haben auch die 10 Tage Zeit, wobei unser Krematorium schon früher einäschert und wir kriegen aber die Urne erst ausgehändigt, die Aschereste, wenn wir alle Unterlagen vollständig haben. Ja. Genau. Ja, aber eigentlich die 10 Tage. Wobei ich das schon auch mitbekommen habe, das ist nicht in alle Krematorien so, also das unseres handhabt es so.
Genau. Und gibt es denn noch andere Anomalien? Ich meine, es gab doch auch mal dieses Phänomen, dass da wohl diese, also das kann man jetzt vielleicht da nicht feststellen, aber dass dann irgendwie so im Körper, also dieses wie so verklebt, so Fäden irgendwie da in den Adern waren oder sowas. Kriegt man davon jetzt auch was mit oder von sonstigen Veränderungen, Hautveränderungen, auch bei Leuten, die jetzt nicht völlig verkrebst sind?
Also wir haben ja eine internationale Bestattergruppe. Und die Kollegen in England und Amerika und so und Australien, die machen ja viel mehr Einwalzermierungen wie mir. Genau, bei uns wird es ja in der Regel nur gemacht, wenn wirklich die Bestattungsfrist nicht eingehalten werden kann oder bei Auslandsüberführungen, da ist es Vorschrift. Und die Kollegen im Ausland, die berichten mir ständig, dass da richtig große Blutgerinnsel von über 20 Zentimeter Länge aus den Venen der Verstorbenen ziehen, auch bei jungen Menschen. Und nicht nur ein Blutgerinnsel, sondern ganz, ganz viele, ja. Und die sagen halt, in der Häufigkeit hat es das früher auf keinen Fall gegeben, ja. Und die haben das jetzt ganz, ganz oft. Die haben das nahezu bei allen.
Und ist das so, dass das Leute sind, die jetzt auch in irgendeiner Thrombose-Variante verstorben sind? Oder ist das auch bei Leuten, die an ganz was anderem verstorben sind und trotzdem?
Genau, auch. Also die haben das bei ganz, ganz vielen, unabhängig, ob das jetzt eine Thrombose war oder nicht.
Theoretisch auch ein Unfall und dann hat jemand das trotzdem irgendwie. Und was heißt denn Einbalsamierung und warum ziehen die da dann Blutgerinnsel raus? Also ist das normal?
Ja, also das ist genau. Bei einer Einbalsamierung wird ja der Körper sozusagen konserviert und das Blut wird ausgetauscht gegen so ein Formalin-Gemisch. Und manchmal können die das halt nicht durchspülen. Es ist ja ein Blutkreislauf in unserem Körper und die können ja da einfach eigentlich irgendwo rein und dann können die da schön durchspülen, ne? Aber das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Die merken dann, da ist ein Stau und dann gucken die, was da ist und ziehen die Sachen halt raus aus den Venen. Ja.
Also so wurde. Und die balsamieren die ein in diesen Ländern mehr als hier, weil die länger aufgebahrt werden sollen oder weil aus was für Gründen macht man das dort? Gehört das einfach so dazu, oder?
Teils, teils, ja. Bei manchen wird es Vorschrift sein, bei anderen ist es halt genau einfach, weil es so dazugehört. Ich weiß auch, gerade in Amerika ist das nicht unbedingt Pflicht, aber es wird dort halt gemacht. Ja. Und bei uns ist es halt, wie gesagt, wenn man in warme Länder überführt, ja, oder von warmen Ländern zu uns, dann wird diese hygienische Versorgung also so gemacht, diese Einbalsamierung. Da ist ja dann auch ein Zinksarg vorgeschrieben und so weiter, ne? Da gibt es dann extra eine extra Abwicklung bei solchen Fällen.
Und bei Überführungen jetzt innerhalb von Deutschland? Also ich meine, es kann ja sein, dass es in Amerika mehr Überführungen gibt von, weiß ich nicht, Ostküste nach Westküste, wo die dann halt länger unterwegs sind, weil die da studieren oder weil die da, was weiß ich, eben die Kinder woanders leben oder so. Dass es dann solche Geschichten auch sind oder okay, aber es ist ja einfach
das
dann
offenbar. Das war nicht mal in meiner Gruppe, das interessiert mich jetzt auch. Das muss ich einfach mal nachfragen, warum wird in den anderen Ländern da so viel einbalsamiert? Da frage ich die Kollegen mal.
Und ist das denn, wie reagieren denn die Menschen, die da jetzt so betroffen sind von diesem vielleicht auch entweder plötzlich und unerwarteten oder auch eben unerwartet heftigen Krebsentwicklungen? Wie, in was für einem Zustand sind die und was für Fragen haben die?
Ist total unterschiedlich. Erstmal meistens ist es ja so, wenn so eine Krebsdiagnose im Raum steht, können sich ja die Familienangehörigen, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber auf den Tod schon ein Stück weit einstellen. Und wenn wir dann das Trauergespräch führen, sind die oftmals schon gefasster. Oder die Person, die erkrankt ist, macht mit uns schon die Vorsorge, also bespricht die Beerdigung im Voraus. Diese Sachen haben wir und es ist total unterschiedlich. Manche haben den Verdacht und sehen das auch ganz deutlich, dass das eigentlich nur davon kommen kann. Vor allen Dingen, wenn die Menschen ja sehr gesund leben. Ja, wenn die ja fast Veganer sind, also sich wirklich auch nur Naturheilkunde, gar keine Medizin und ja, also die sehen das dann schon, ja, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil die auf normalem Weg, also die essen keinen Zucker, nichts, also alles, was so den Krebs ja normalerweise hervorrufen würde, haben die ja gar nicht die Voraussetzung. Genau, und die sind dann oftmals doch schon sehr skeptisch. Aber es gibt immer noch genügend, für die ist das halt normal. Die gehen zum Doktor, der Doktor sagt es und die glauben ja auch alles, was die Ärzte sagen, was ich ja auch verstehen kann. Man geht ja dahin im Vertrauen, man kriegt geholfen. Ob die Hilfe halt gut ist, das ist jetzt halt dahingestellt, aber ja, es ist schwierig, es ist teils, teils, ja, immer noch.
Und wie viele plötzlich und unerwartet Fälle gibt es so? Im Vergleich zu dem Krebs kann man sagen, es sind jetzt 30-70% oder
das
es ist.
Das hat auf jeden Fall abgenommen. Bei uns ist das wirklich, ich weiß ja nicht, ob es bei den Kollegen genauso ist, aber wir haben fast nur noch Krebsfälle. Wir haben ganz selten Menschen, die unter normale Umstände gestorben sind, eingeschlafen und begleitet worden sind von der Familie. Bei uns ist es fast nur noch Krebs und wir hatten ein paar jetzt, nicht viele, plötzlich und unerwartet. Das ist zurückgegangen. Tatsächlich.
Die Krebsursache ist ja früher in der Statistik immer so höchstens 30% gewesen als Todesursache.
Also bei uns ist es definitiv mehr.
Ja. Also früher war das jedenfalls so, wenn die Herz-Kreislauf- und neurologische Erkrankungen und Infektionskrankheiten, jeder hatte so einen Teil. Und die Krebserkrankungen liefen immer so bei 30%.
Muss man jetzt mal gucken, ja. Also bei uns sind die auf jeden Fall mehr. Wie es bei den Kollegen ist, das kann ich dir ja auch mal fragen.
Also Herzinfarkte, plötzliche und Herz, dass das Herz stehen bleibt oder schwere Entzündungen, also Lungenentzündungen, denn besonders im Alter, die dann dazu geführt haben, dass die Leute dann starben.
Wir haben noch viele Menschen, Verstorbene mit Wassereinlagerungen. Das sind ja meistens auch Niere oder Herz. Ne?
Herzinsuffizienzen, ja.
Ja, genau. Aber oftmals auch in Verbindung mit Krebs im Moment.
Naja.
Also das ist bei uns wirklich das Wahnsinn, aber bei uns ist das die Todesursache Nummer ein.
Wissen Sie, wie zufällig, wie die Operations-, wie die Sektionsquote ist? Also wie viel von den Menschen sind seziert?
Ich glaube da nicht mehr so richtig dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sehe, was da so rauskommt an dem Bericht, was mir die Angehörigen erzählen, muss ich halt immer schmunzeln, ja, ob das jetzt wirklich so, ja.
Also werden doch aber dann auch, ach nee, die kriegen sie gar nicht mehr zu sehen, nicht nach der Sektion.
Nee,
die werden vorher bestattet.
Genau, es kommt drauf an, genau, je nachdem, wo die halt beauftragt ist. Manchmal ist ja die Polizei gleich im Spiel. Und wenn die Todesursache ja weiterhin ungeklärt bleibt und dann wird ja eine Obduktion sowieso veranlasst.
Ja, klar.
Und dann kommt es halt drauf an. Entweder bringt der Bestatter, der für die Polizei fährt, unseren Verstorbenen dann schon ins Krematorium und wir holen nur noch die Urne ab. Oder wir holen den Verstorbenen ab, aber dann wissen wir ja trotzdem nicht, was die rausgefunden haben.
Nee. Aber Sie sehen, dass derjenige obduziert wurde, das kann Sie ja sehen.
Ja, dann schon, natürlich. Die Naht geht ja auch hierher.
Naja.
Und wie hängt jetzt die Wassereinlagerung mit dem Krebs zusammen? Gibt es da eine Ursächlichkeit oder ist das nur ein Nebeneffekt, irgendein komischer?
Ich denke, das wird ein Nebeneffekt sein. Wie gesagt, viele haben ja dann auch mit den Nieren Probleme. Und und ich denke, dass dadurch dann einfach die Wasserlagerung passiert. Und auch manchmal total unterschiedlich, nur einseitig. Ne? Also nur ein Bein ist dick und das andere nicht. Mhm. Sowas haben wir jetzt auch als öfter mal.
Das kann natürlich durch Thrombosen sein. Ne?
Ja.
Oder Sie haben, wenn Sie es einseitig haben. Und ansonsten kann das natürlich auch eine Herzinsuffizienz sein. Nicht, wenn es Leute sind, die was in der Lunge haben.
Ich weiß ja auch nicht unbedingt, was in dem vertraulichen Teil der Todesbescheinigung drinsteht. Das geht uns ja auch nicht an. Ne? Ich verlasse mich da schon auf die Erzählungen der Angehörigen. Was die halt so vom Arzt dann gesagt bekommen. Ne?
Ja, klar.
Ob halt immer die Wahrheit ist, das weiß ich ja nicht.
Und die Chemotherapien, die Leute dann da noch anstrengen, jetzt waren die ja offenbar nicht erfolgreich, wenn die Leute dann versterben. Aber ist das hatten wir ja auch schon mal von irgendjemandem gehört. Ich weiß nicht, ob das ein Arzt jetzt bei uns war oder ob das, ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat, dass eben die Chemotherapien wohl auch möglicherweise nicht mehr so gut anspringen, also anschlagen. Also wenn sie denn jetzt irgendwie sonst wie was erreicht haben oder so, dann scheint es jetzt plötzlich so zu sein, dass die irgendwie gar keine Wirkung mehr entfalten, dass man die gar nicht mehr therapieren kann. Also in dem Sinne wegschmelzen quasi durch die Behandlung.
Also nach dem, was ich alles drüber gelesen habe, würde ich das nie machen, davon abgesehen.
Ja, gut, das ist ja noch mal eine andere Frage, aber ich meine die Thematik, dass die Leute das dann eben versuchen und dann hat es offenbar, gut, wenn der natürlich überall schon ist oder ich weiß nicht genau, wie dann überhaupt die Chancen sind, da noch irgendwas loszuwerden, aber...
Ja, wie gerne, da kann man auch die Zahlen schlecht vergleichen. In den letzten 30 Jahren zum Beispiel hat sich das Regime der Chemotherapien und die Art, wie das gemacht wird, hat sich total verändert. Und da, wenn man jetzt die ganzen Jahre die gleiche Therapie benutzen würde, bei den gleichen Krebsarten, könnte man sagen, oh, das wirkt nicht mehr oder sowas. Aber es geht wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil jetzt so viele verschiedene neue Formen der Chemotherapie, neue Kombinationen und natürlich dann auch genetische Dinge, gentechnische Dinge eine Rolle spielen. Also es sind völlig neue Arten der Krebsbehandlung, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt und auch angewandt werden. Viele davon übrigens als klinische Studien immer noch.
Ja, denke ich mir. Man unterschreibt ja auch dafür, wie bei der Impfung auch. Ne?
Ja.
Ja, nee, also ich weiß nicht, ich halte davon nicht so viel. Wir haben ja jetzt auch schon mitbekommen, dass Menschen von Krebs geheilt wurden und durch Naturheilkunde und naja. Also das wäre eher so mein Weg. Wir haben ja selber auch keine Medikamente mehr im Haus, alles nur Naturheilkunde. Und mit dem fahren wir selber.
Die durchschnittliche Steigerung der Lebenserwartung durch die Chemotherapie, die wird auf 2,5 bis 3,5 Monate geschätzt, Lebensverlängerung.
Wunderbar.
Und da ist natürlich, das ist natürlich nicht, sagt nichts aus für den Einzelfall, aber das ist das, was ich jetzt gelesen habe gerade. Und das ist natürlich dann auch abzuwägen mit der Lebensqualität, die dann eine große Rolle spielt. Wie beeinflusst diese Chemotherapie die Lebensqualität? Und das muss man natürlich dann mit berücksichtigen, ja.
Ja, absolut. Also wir haben ja schon Sterbefälle gehabt, die wirklich an den Folgen der Chemotherapie gestorben sind, nachweislich. Das haben uns die Angehörigen auch so gesagt, ja, dass da wirklich die Chemo, wenn sie die nicht gemacht hätten, ja, aber ich denke, wie gesagt, die Person war ja eh schon sterbenskrank und ich denke, jemand, der diesen Schritt wählt, hat ja da noch irgendwie Hoffnung, dass das vielleicht noch was bringt, aber die wissen ja dann doch irgendwo, ja, dass die Lebenszeit...
Das ist ja auch deshalb so. Und deshalb ist es ja auch so, wird es so stark gefördert, weil es eine der teuersten Therapien ist. Denn am Lebensende, da möchte man ja alles versuchen, um den Tod noch hinauszuzögern. Die Leute verkaufen ja ihr Haus, deswegen, damit sie sich sowas leisten können. In Amerika jedenfalls, wo die Kasse das nicht bezahlt. Und wir haben also, wo die Not groß ist, sind die Preise am höchsten. Und da konzentriert sich die Medizin und gerade die Pharmaindustrie, konzentriert sich auf dieses Gebiet. Und wenn man dann sieht, dass die Lebenserwartung dann nur so 2-3 Monate gesteigert wird, dann ist das wirklich sehr, sehr fragwürdig, was da geschieht.
Also ich kenne mehrere Menschen, die leben schon viele, viele Jahre mit ihrem Krebs und die haben noch nie sowas wie Chemotherapie gemacht. Und diese Sachen, die die im Körper haben, sind auch irreparabel. Aber die haben halt ihre Ernährung umgestellt, verzichten vollständig auf Zucker und denen geht's gut, denen geht's wunderbar. Also es ist nicht immer gleich ein Todesurteil.
Auch davon gibt es zunehmend Literatur und gibt es inzwischen auch schöne, sollten wir vielleicht auch mal jemanden einladen, der diese anderen Möglichkeiten erforscht hat und der da einen Überblick geben kann über die Möglichkeiten, ja, was man machen kann mit Ernährung, was man machen kann mit Lebensumstellung. Genau. Wir haben ja schon mal die Ulrike Kammerer hier gehabt, die uns diese Keto-Diät dann vorgestellt hat, die ja auch diesen Effekt haben kann, die auch positiv davon berichtet hat. Aber es gibt noch weitere Ansätze, die da auch dann benutzt werden und die vielleicht auch, ja, die werden nicht so publik gemacht, weil da ist nicht so viel Geld dahinter. Aber das können wir ja vielleicht mal ein bisschen, können wir da ein bisschen helfen, dass diese Diskussion gefördert wird.
Ich habe von einer Heilpraktikerin erfahren, die hat mit B17 eine Patientin behandelt und hat die auch mit B17 von Krebs geheilt. Und diese Patientin hat es einer Freundin erzählt und die wiederum hat die Heilpraktikerin angezeigt. Ja, und die steht wirklich wegen versuchtem Mordes vor Gericht oder zur Anklage oder wie auch immer, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat die Heilpraktikerin hat der Dame das Leben gerettet. Hm. Mit einer Substanz, die halt offiziell nicht erlaubt ist. Ja.
B17 ist nicht erlaubt, was ist das?
Steckt in Aprikosenkernen zum Beispiel. Ich kenne ganz, ganz viele Ärzte, die vorsorglich 3, 4, 5 so Aprikosenkerne am Tag essen. Weil das, das Blausäure B17 enthalten ist.
Ja gut, das ist ein weites Feld, das müsste man sich mal näher anschauen dann. Aber jetzt noch eine Frage, die Menschen, die dann da kommen mit dem Toten, ist das denn so, dass man dann aus der Familie hört zum Beispiel, dass dann noch weitere in der Familie betroffen sind oder dass sie dann sagen, oh Mensch, jetzt ist auch noch die Nachbarin, hat jetzt auch gerade schon irgendwie eine Thrombose oder ist auch gerade an Krebs erkrankt und noch meine Tante auch und die und die und die oder so, also erzählen die so Geschichten auch?
Ja, absolut. Wir haben sogar dieses Jahr, Anfang vom Jahr, einen Mann beerdigt. Und dem seine Lebensgefährtin oder Ehefrau hat dann erzählt, dass sie in den letzten 3 Jahren oder so 5 Sterbefälle in der Familie hatte. Eltern, Geschwister und so weiter. Und wenn wir jetzt in die Trauerhäuser kommen, höre ich das ganz oft, wenn mir die Eltern beerdigen und dann meine Frau oder mein Mann, der hat jetzt auch Krebs. Ja, und da versuche ich aber immer noch zu helfen, ne? Weil die Kontakte habe ich ja. Und ich muss halt immer gucken, wie offen die für alternative Behandlungsmethoden sind. Ja, wenn die ja der Schulmedizin komplett vertrauen und die Ärzte sagen ja immer, ja, kann man ja unterstützend noch machen. Aber ich bin halt der Meinung, dass man es nur so besiegt. Ja, also das hören wir tatsächlich öfter leider, ja, dass in den Familien tatsächlich mehrere Fälle sind. Und wir haben jetzt auch schon mehrere Familien in den letzten 3 Jahren öfter betreut.
Krass. Und ist aber dann, und dann sind das aber jedes Mal auch Fälle, wo man jetzt sagt, das ist eigentlich jetzt nicht zu erwarten, weil da jetzt irgendwie 3 alte Leute irgendwie 100 und irgendwie schon vorerkrankt oder so, sondern dann eben in so einer Familie jemand, der jüngerer, wo es nicht zu erwarten war und noch irgendjemand anderer oder wieder aufgeflammt oder so, also quasi so eine Art Epidemie von Krebs in diesen Familien dann.
Genau, ja. Also entweder Krebs oder halt dann auch die plötzlichen Unerwarteten dann, wenn der Onkel dann noch zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade vor kurzem, Da wurde unseren Beerdigungstermin nach hinten verschoben, weil die Dame, die sich um die Beerdigung gekümmert hatte, musste erst irgendjemand anderem aus der Familie helfen, weil da auch der Bruder oder so gestorben ist. Zeitgleich, ne? Gerade 2-3 Tage versetzt zu unserer Beerdigung. Ja, und das sind auch dann oftmals diese plötzlichen unerwarteten Fälle. Oder was wir ja hatten, wo die Mutter gestorben ist und 2-3 Tage drauf plötzlich ein unerwarteter Sohn dazu. Ja, dann haben wir da in der einen Woche die Mama beerdigt und die Woche drauf den Sohn.
Und solche Vorgänge gab es nicht früher. Ich meine, es ist ja auch möglich, dass Leute dann in so einer Situation, weiß ich nicht, da ist einer so entsetzt über die Geschichte und kriegt einen Herzinfarkt oder so. Also ich meine, theoretisch, also jetzt nur mal als Gedankenmodell, sowas gab es vorher nicht, dass da ganze Familien betroffen waren und so, sondern also das ist außergewöhnlich jetzt, die Entwicklung, ja?
Ja, mir ist das völlig neu. Und was wir jetzt auch ganz neu haben, wir haben einen neuen Leichenwagen und wir haben den jetzt schon 2-mal gebraucht, wo wir 2 Särge auf einmal transportieren mussten. Und das ist für uns kleine Bestatter ja auch eine Veränderung. Bei uns hat es immer gelangt, eine Trage, einen Sarg parat zu haben, ein Auto. Aber mittlerweile, wir überlegen tatsächlich, ob wir uns da ein zweites Roll-In-System anschaffen für die Trauerhäuser, dass man Verstorbene, wenn man am Wochenende rausfährt, den einen auf der Trage liegen lassen kann, bis das alles besprochen ist mit der Familie, dass man noch eine zweite Trage als Ersatz hat. Ja. Also wir kommen manchmal wirklich in so enge Situationen, wo wir gucken müssen, wo unsere ganzen Arbeitsmaterialien sind. Ne? Weil in Pflegeheime und so weiter dürfen wir ja nur mit Sarg holen. Genau, und da kommen wir immer wieder jetzt mal so in Schwierigkeiten, dass wir uns gerade überlegen, alles doppelt anzuschaffen. Ja, und wie gesagt, das hatte man vorher nicht, weil wir halt viel kleiner waren. Ja, also die letzten 3 Jahre haben uns richtig viel neue Arbeit beschafft.
Dass die Marktsituation sich geändert hat, ist, dass sie plötzlich nicht mehr, dass da vorher 3 waren und jetzt sie nur noch alleine sind, das führt ja auch dazu, dass man dann mehr hat. Das kann das nicht sein.
Nee, der andere Bestatter konnte bei uns nicht Fuß fassen. Ich glaube, der hat in den 3 Jahren, oder 4, wo er hier war, gerade eine Beerdigung gehabt. Wir sind hier wirklich auf dem Dorf. Und die Leute, die sind sehr, wie soll man sagen, man geht halt dahin, weil die da sind, ja. Und noch ein drittes, das geht fast gar nicht, ja, weil meine Kollegin, die macht das ja noch mal viele, viele Jahre länger wie ich. Und ich habe mir ja mittlerweile auch meinen Namen gemacht. Und ja, und dann, wenn jetzt noch mal einer kommt, das ist ganz schwierig, hier Fuß zu fassen.
Wenn Sie jetzt sagen, das sind mehr geworden, dann fassen Sie das zusammen, was Sie von Ihrer Kollegin gehört haben und was Sie selbst erlebt haben.
Genau, so kann man das sehen. Wir kriegen es ja mit durch Aushänge, durch diese Woche alleine waren 8 Beerdigungen bei uns in Bellheim auf dem Friedhof.
Sie treffen sich wahrscheinlich immer bei der amtsärztlichen Leichenschau, nicht?
Im Kremmer, ja, die schon.
Die habe ich ja jahrelang gemacht, deshalb weiß ich das. Ja, da kamen immer alle Bestatter zusammen und da wurde immer sehr deutlich, wie viele Menschen da gestorben sind. Also ja. Der Amtsarzt weiß ganz genau, wie sich das entwickelt hat.
Und im Krematorium sieht es auch.
Ja.
Die sehen das auch und reden auch schon ganz anders drüber. Und auch der Chef sieht es von denen, das weiß ich.
Krass. Und kann man noch was sagen zum Ort des Versterbens? Ergeben sich da auch Unterschiede, dass die Leute mehr zu Hause oder eben in Heimen, im Krankenhaus?
Also wir fahren vermehrt in Hospize. Hospize und Palliativ haben wir ganz, ganz viel dieses Jahr gehabt. Du kannst ja froh sein, wenn du noch einen Platz kriegst mittlerweile. Ja? Also ich habe mitbekommen, hier gibt es ganz lange Wartelisten und wir müssen ja manchmal auch ein bisschen weiter wegfahren, um die Leute dann im Hospiz zu holen. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, die Palliativstationen kann man meistens nur 2 Wochen bleiben, länger nicht. Und dann muss man einen Hospizplatz haben oder in ein anderes Krankenhaus umgelegt werden.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Betreuung zu kriegen. Ja. Das ist ja eine sehr, sehr, sehr positive Geschichte, dass man zu Hause sterben kann und dass trotzdem man gut versorgt ist.
Wir haben bei uns im Umkreis 2 ambulante, glaube ich, Palliativdienste. Mhm. Und ich habe jetzt schon mitbekommen, dass die manchmal den Auftrag gar nicht annehmen können, weil die so voll sind bis oben hin. Und die haben gar nicht genügend Palliativschwestern, die da rausfahren können. Weil hier geht es ja auch um Medikamente, die gegeben werden müssen und so weiter. Ne? Das ist ja, das darf ja nicht gerade jeder machen. Das sind ja keine harmlosen Sachen, die die Menschen da kriegen. Muss man ja schon im Umgang ein bisschen aufpassen. Und da habe ich mittlerweile schon mitbekommen, dass manche gar keine Betreuung mehr kriegen. Wenn das hier so gerade heftig ist. Jetzt gerade, jetzt haben wir gerade wieder so eine Zeit. Ne? Es ist eh November. Ja, und
ja.
Genau. Ja.
Und gibt es denn auch eine Zunahme an Todesfällen wegen psychischer Probleme, also Suizid zum Beispiel, Überdosierung von irgendwie Medikamenten, dass die Leute halt da vielleicht nicht so im Griff haben mehr?
Ich habe tatsächlich insgesamt 3 Vorsorgekunden, die sich das Leben nehmen möchten, aber es noch nicht getan haben. Also auch da sehen wir, oder auch im Bekanntenkreis, wenn man sich mit den Leuten unterhält, da sind viele dabei, die psychische Probleme haben. Und die können das auch nicht beschreiben, weil es hat ja keine Ursache. Denen geht es ja eigentlich gut. Das ist ja das Schlimme. Denen geht es eigentlich gut, aber die haben Angstzustände. Die kommen nicht mehr zur Ruhe. Sie können nicht mehr schlafen. Denen geht es einfach nicht gut. Und das Ganze überstresst den Körper dermaßen, dass die dann wie in so ein Depressionsloch fahren und fallen und sich wirklich dann das Leben nehmen wollen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen.
Aber das sind jetzt Leute, die diese Zustände quasi nach den sogenannten Impfungen haben.
Ja.
Also nicht einfach welche, die jetzt sagen, oh, ich weiß nicht, in der Krise ist jetzt mein Unternehmen kaputt gegangen oder so, mir geht's nicht gut, jetzt hat mich auch noch, weiß nicht, hat sich die ganze Familie von mir abgewandt und so, ich bin verzweifelt. Sowas nicht, sondern die sind quasi aus dem, also eigentlich wenig Veränderung und aus dem scheinbaren Nichts heraus kommen sie in depressive Zustände, die dann eben zu solchen Situationen gegebenenfalls führen, ja?
Genau, so verstehe ich das auch, ja. Weil denen, die haben keine Probleme, denen müsste es gut gehen, denen mangelt es nicht ans Geld, die haben alle eigene Häuser, die haben Haustiere, viele haben feste Beziehungen schon über Jahre hinweg, ja, funktionierende auch, ohne Streit, ohne alles. Und denen geht es von heute auf morgen einfach schlecht, ja, und können es selber nicht erklären. Wobei ich aber sagen muss, die sehen das alle, die sagen alle ganz deutlich, das kann nur von der Impfung sein. Ja, und das Schlimme ist halt einfach, dass man denen dann auch nicht helfen kann. Da hilft ja nichts. Und geh doch mal heute in eine normale psychiatrische Klinik. Du kriegst schon nur Medikamente. Die Ursache wird ja gar nicht mehr gesucht. Und das ist sehr schade.
Da gab es auch eine Studie, meine ich, dass ich da was auf einem Substack gelesen habe, dass eben eine auffällige Häufung jetzt von psychischen Problemen im Nachgang zu der Impfbehandlung aufgetreten ist. Da müsste man noch mal gucken, ob wir da vielleicht auch jemanden zu hören. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du, ich schicke dir das mal weiter. Ich glaube, das kam in den letzten paar Tagen.
Was da veröffentlicht ist, wird, das ist...
Betroffene können sich in der Liffre.
Ja. Also das, was berichtet ist, wird, das ist, dass dort organische Veränderungen im Gehirn natürlich dann sind, weil diese Prozesse finden ja auch in den kleinen Gefäßen des Gehirns statt und da gehen Gehirnteile kaputt. Das ist nicht immer ein Schlaganfall, es sind manchmal auch nur Leistungsabfälle im Gehirn, dass die Leute merken, ich kann nicht mehr so wie früher und ich bin müde und bei mir funktioniert alles nicht mehr so wie früher. Also das sind auch Dinge, die die Menschen natürlich psychisch dann auch verändern. Und das ist schwierig dann auch zu diagnostizieren, weil das möglicherweise viele kleine Stellen sind, wo dann irgendwas passiert ist. Und nicht ein großer Infarkt oder eine große Thrombose irgendwo, sondern viele kleine Mikroschädigungen. Das zu erfassen ist wahrscheinlich schwierig, ja. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, wenn wir jetzt über Ihre Gemeinde sprechen und über Ihren Kreis dort mit unter 10.000 Einwohnern, dann kann man das natürlich nicht epidemiologisch auswerten, sondern das kann man höchstens dann, das sind Kasuistiken, die eindrucksvoll sind, aber die immerhin wichtig ist, dass sie diese Dinge, wenn sie die beobachten, dass sie ihnen auffallen, dass man dann daraus die richtigen Fragen ableitet und dann dahin geht, wo die Zahlen gesammelt werden. Und das sind die Gesundheitsämter, das sind die Landesgesundheitsbehörden und die müssen Auskunft geben. Und das ist deshalb wichtig, dass wir müssen wir nicht warten auf das Statistische Bundesamt, sondern wir können auch dort fragen, wie ist es bei euch? Was habt ihr beobachtet? Was ist mehr geworden? Und was hat sich verändert? Seit wann? Also das sind Sachen, da sollten wir darauf insistieren. Das hat auch zur Folge, dass man dort die Sensibilität für diese Fragestellungen vielleicht steigern kann. Nicht nur bei den Angestellten des Gesundheitsamtes, sondern auch bei den Kreistagsabgeordneten, beim Landrat und bei all denen, die dann die Verantwortung dafür haben, dass sowas nicht nochmal passiert.
Absolut. Sollten wir, ich gehe da dran jetzt. Wir treffen uns ja regelmäßig und ich setze da unser Gemeinderat gleich mal drauf an unsere Freie Wählergruppe, dass die da mal Auskunft holt.
Ja.
Ich kann Ihnen ja die Zahlen zukommen lassen.
Das muss man einfach neugierig sagen. Da muss man nicht mit dem Vorwurf reinplatzen, sondern einfach sagen, wie sieht's aus?
Ja.
Und kommt denn von, ja, sagen wir mal, Regierungsseite, von Verwaltungsseite, kommen irgendwie auch unter der Hand irgendwelche Bemerkungen, dass man es auch irgendwie kritisch sieht oder wie man zu der ganzen Sache so steht? Gibt es da irgendeine Art von Diskussion?
Also alles, was ja so, ich muss sagen, ich halte mich ja da überall raus mittlerweile. Seitdem ich mich von den Öffentlich-Rechtlichen abgenabelt habe, will ich da gar nicht mehr so viel hören und wissen. Von oben runter kriegen wir jetzt direkt nichts mit. Also wir haben jetzt keinerlei, also es gab ja damals die Corona-Verordnungen, die sind ja mittlerweile alle aufgehoben. Und sonst von oben runter so jetzt gar nichts, also uns direkt. Ich weiß nicht, ob die großen Bestatter in den Städten da vielleicht schon andere Infos haben. Weiß nicht, wie das ist, wenn man für Kriegszeiten und so weiter vorbereitet sein muss, ob man sich dann da extra Material auf die Seite legen muss, extra Särge und so weiter, das weiß ich nicht. Aber da haben wir noch nichts gehört, auf keinen Fall. Ja. Aber das kommt ja vielleicht noch mal abwarten.
Ich meine, das ist ja schon krass. Also dieser Geburtenrückgangstrend, der scheint sich ja weiter fortzusetzen. Da haben wir ja mit Werner Bergholz mehrfach gesprochen. Und jetzt scheint es ja doch, also jedenfalls gibt es da keine Entwarnung. Es ist nicht zurückgeschnellt auf die Vorkrisenzeiten quasi. Und man sieht jetzt, dass eigentlich diese Entwicklung auch sich gar nicht gut darstellt. Und ich meine, man muss ja auch sagen, jetzt unabhängig von natürlich dem furchtbaren persönlichen Leid, bindet es ja auch ungeheure Kraft. Also wenn man jetzt bald in jeder, oder in, sagen wir nicht in jeder, wir wissen es ja gar nicht, ist jetzt irgendwie quasi nicht anekdotisch, aber eben, Wolfgang, wie du sagtest, eben fallbezogen, was da jetzt berichtet wird, ja, es mag ja woanders ganz anders aussehen. Aber wenn man in vielen Familien plötzlich so Pflegefälle auch hat und solche Sachen, wo man dann eben mit Abschied nehmen und mit dieser ganzen Verarbeitung auch beschäftigt ist, das bindet ja auch unglaublich Kraft, ja. Das ist ja furchtbar.
Absolut, absolut. Ich bin auch auf meine ganzen Familien, die Angehörigen, wie die da durchgehen, richtig stolz. Es ist, ich finde, es hat sich alles total verändert, ja, auch von der Trauerseite her. Vieles ist ja viel mechanischer, viel kühler geworden, ja, habe ich so den Eindruck. Wir haben früher viel mehr geweint bei Trauergesprächen, wo ich viel öfter mal eine Pause machen musste und wir haben dann einfach mal über andere Dinge erzählt, wo wir gar nicht mehr so jetzt das Geschäftliche da weitergemacht haben, einfach weil ich gemerkt habe, die Leute brauchen da jetzt mal so eine kleine Ablenkung oder müssen jetzt einfach mal ein paar Anekdoten aus dem Leben erzählen. Das ist auch für mich völlig in Ordnung. Und jetzt ist alles so ein bisschen kühler geworden, ja. Also man kommt dahin, man macht so sein Ding. Komischerweise ist es aber tatsächlich, uns suchen ja speziell auch, wie formuliere ich mich jetzt? Durch meine ganzen Interviews und so weiter wissen ja die Leute meine Stellung und meine Haltung. Und wir haben natürlich auch Beerdigungen, die aus ein bisschen weiter aus dem Ort rausgehen mittlerweile. Und die Menschen, die kommen ja zu uns, weil wir so sind, wie wir sind. Und es sind ja auch dann noch Ungespritzte. Und mit denen ist es komischerweise immer noch so wie früher. Du kommst in das Gespräch, du erzählst auch mal, du machst dein Geschäftliches, was ja da wissen musst, dass die Beerdigung abwickeln kannst. Und da wird auch noch geweint. Das ist wirklich so wie früher, noch ganz herzlich und auch hinterher noch. Ja, viele halten Kontakt, das ist echt schön, melden sich immer wieder mal. Genau, und bei den anderen ist es halt wirklich so ein Geschäftsding geworden. Ja, das hört sich jetzt komisch an, aber man geht dahin, macht seine Arbeit und hinterher ist alles beendet. Ja, und es ist viel kühler. Also die Trauer hat sich verändert, auch bei den Menschen. Und ich weiß nicht, ob das
erstaunlich
ist oder ob das tatsächlich ist, weil sie halt.
Angesichts der der sich verändernden Zahl von jetzt von diesen gentechnischen Spritzen, die werden ja nicht mehr so oft gegeben jetzt.
Genau. Und
da kann man, muss man natürlich dann auch da, nicht damit rechnen, dass so viele plötzlich und unerwartet dann versterben, weil man diese Dinge, die wir erlebt haben, die schweren Nebenwirkungen, Todesfälle sind ja immer in den ersten 14 Tagen überwiegend aufgetreten.
Genau.
Nach den Spritzen. Und dann nachher wurde das ja deutlich weniger. Das heißt, es waren dann meistens wahrscheinlich Herztodesfälle oder akute Thrombosen oder Gehirngeschichten, die dann zum plötzlichen Tod geführt haben. Ja. Aber das, was Sie jetzt sehen, ist ja ziemlich deutlich dann ganz anders. Es ist also Folgen einer Immunschwäche, Krebswachstum dadurch fördernd. Und das sind also mehr so sich etwas langsamer entwickelnde Krankheitsbilder. Das finde ich schon eine sehr wichtige Beobachtung. Das erstaunt mich, dass Sie das so einschätzen, dass es fast nur noch Krebsfälle sind. Das passt eigentlich nicht zur Todesursachenstatistik, zur offiziellen, die man von früher kennt. Wie gesagt, da war das höchstens ein Drittel.
Ja, aber gerade wenn das so schnell geht, ja, wenn die Leute ja normalerweise, wenn man Krebs erkrankt, stirbt man ja nicht gleich. Ja. Die Diagnose steht erstmal im Raum und dann kann man ja mal gucken, was für Behandlungsmöglichkeiten das es gibt. Und es geht ihm ja auch nicht von Anfang an schlecht. Das ist ja wirklich erst ganz am Ende, wo den Menschen die Lebensenergie verloren geht. Und gerade weil das ja mittlerweile so schnell geht und die Leute sind ja dann gerade so geschockt, ja, weil es überhaupt gar keine Möglichkeit mehr in ihren Augen gegeben hat, zu reagieren. Ja, die waren ja oftmals noch in der Untersuchungsphase, wenn dann der Verstorbene dann gestorben ist. Ja, das, ja, anders dauert es ja normalerweise. Du hast ja da ein Vorsorgegespräch und da irgendwelche Untersuchungen und dann wird da ja mal Blut genommen, dann wird wieder besprochen, dann guckt man vielleicht nach einer Behandlung. Und das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. So weit kommen die Leute ja gar nicht.
Staging gemacht, immer wie ob da Metastasen sind. Und das ist eine.
Ja, aber so weit kommen die Leute ja gar nicht mehr. Und deswegen sind ja oftmals so geschockt dann auch, ja, warum bald so schnell ging.
Ja.
Ja, also ich denke, wir werden jetzt Spätfolgen noch zu spüren kriegen, eine ganze Weile, ja. Also ich sehe momentan viele Menschen mit Kindern draußen rumlaufen. Muss man jetzt halt auch beobachten. Die Leute, die wir so im Bekanntenkreis haben mit Kindern, sehe ich auf jeden Fall auch Unterschiede, wo die Eltern geimpft waren und wo nicht. Also, und da die ja alle ziemlich gesund leben mittlerweile, die jüngeren Menschen, die rauchen nicht, trinken keinen Alkohol, ja, und so weiter, dann müssten sich ja die Kinder eigentlich gesund entwickeln und auch eine gewisse Größe haben, wenn sie auf die Welt kommen. Und auch später, wenn die dann schon laufen können, wenn die mal 2, 3 Jahre alt sind, finde ich, sind die alle noch viel zu klein. Wir haben ja selber 2 Kinder. Also ich meine, so ein bisschen kann man ja die Entwicklung noch so ein bisschen abgleichen. Ne? Und wenn man dann bei Freunden guckt, die das alles nicht gemacht haben und die Kinder haben, bei denen sind die Babys viel größer und entwickeln sich ganz anders. Das ist Wahnsinn. Also das fällt mir jetzt halt noch auf.
Das wäre auch eine interessante Fragestellung.
Das ist eine interessante Fragestellung, ja.
Der könnte man ja sehr einfach nachgehen. Körpergewicht ist einfach zu messen. Und da könnte man schon Kohorten machen von Leuten, von Kindern, die selbst gespritzt wurden oder deren Eltern gespritzt wurden oder die gar nichts damit zu tun haben. Das wären 3 Kohorten. Und da könnte man die Gewichtsentwicklung dann sehr gut vergleichen. Das wäre mal eine Anregung.
Weil das würde mich jetzt auch mal interessieren, da bin ich auch mal gespannt. Irgendjemand wird es ja mal untersuchen, hoffe ich doch. Genau, und da wird es mich echt mal interessieren, auch wie das späterhin generell mit der Entwicklung ist, wenn die Kinder dann mal in die Schule kommen, ja, da wird man ja dann die ganzen kognitiven Fähigkeiten sehen, die vorhanden sind oder auch nicht. Das wird mich halt, ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wo die Reise dahin geht bei den Kindern. Ich drücke natürlich allen die Daumen, dass das gut geht, ne? Ich will auch nicht, dass die Kinder als Waisen aufwachsen, um Gottes Willen, aber ich hoffe halt einfach, dass das irgendwie noch.
Man muss natürlich immer dann sich vor schnellen Schlüssen dann bei solchen Ergebnissen dann hüten.
Ja.
Leute, die ihre Kinder haben spritzen lassen, die gehen möglicherweise, haben die andere gesundheitliche Vorstellungen und passen anders auf die Ernährung auf als die Eltern, die jetzt ihre Kinder nicht spritzen lassen. Ja. Also da kann es auch dann Confounder geben, das heißt also Fehler geben, die dann systematisch sind, an die man denken muss. Ja.
Das ist klar. Aber ich denke, mir unterliegen im Moment so viele Einflüssen, die ich jetzt gar nicht aufzählen will, weil ich nicht schwurbeln will, Aber jeder, der sich ja informiert, weiß, dass die Impfung ja nicht das einzige Problem ist. Und ich denke, alles zusammen wird natürlich auch für die vielen Todesursachen ein Grund sein mitunter, ja. Wenn ich halt die ganze Zeit verseuchtes Essen zu mir nehme, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln und dreckige Luft atme und so weiter und vielleicht noch neben so einer 5G-Antenne wohnen, das sind ja nicht gerade die besten Voraussetzungen, gesund zu bleiben. Ne?
Unter einem Windrad. Nein, aber genau. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass sich sehr viele aufklärungsbedürftige Fragen stellen und das ist eben auch erstaunlich. Also ich habe jetzt nicht im Moment den Eindruck, dass es da an Studien nur so hagelt, die sich mit jetzt wirklich dem Nachgang nach Post-Vax da irgendwie auseinandersetzen und so weiter. Und das wäre doch auch ganz wichtig, eben um Dinge auszuschließen und eben vielleicht auch mal eine Entscheidung zu treffen, ob man dieses Produkt vom Markt nimmt oder nicht oder nochmal genauer guckt oder so. Also ich finde das schon, es bleibt weiter irgendwie bemerkenswert, ja, dass es so läuft. Also es ist doch wirklich ein derartig großes Experiment und dass man da nicht sagen würde, wir müssen jetzt unbedingt alles aufklären und beobachten. Ja, wahrscheinlich tun sie es irgendwie, indem sie halt dann sich Zugang zur digitalen Patientenakte verschaffen oder dass eben dann die diskrete Aufarbeitung des Ganzen ist, aber eben nicht, dass man es wirklich in einer geordneten Studie jetzt macht, wie es doch wirklich angezeigt wäre, ja. Ich meine, vielleicht sind die Leute, die da jetzt so wenig Trauer zeigen können oder wo es irgendwie anders läuft, es kann natürlich auch sein, dass, sagen wir mal, also ist jetzt aber nur so eine reine These, dass die Leute halt dann selber Ängste haben, weil sie auch belastet sind von dem Zeug oder das halt einfach so unangenehm ist, auch an die Ursache zu denken oder was weiß ich, oder halt auch so plötzlich, vielleicht sind sie auch noch in einer Art Schockstarre, können ja viele Punkte dazukommen, aber ist ja schon auch irgendwie seltsam, dass das so anders dann damit umgegangen wird. Aber ich glaube halt auch, man hat so viel gesehen, vielleicht sind die Leute auch ja abgebrühter, weil man so, also jetzt in Anführungszeichen, aber weil man halt schon mit diesen ständigen Bildern in den letzten 4 Jahren des Hiersterbens, Dasterbens da und dann hat man vielleicht seine Eltern im Heim nicht besucht und dann sind die da irgendwie allein gestorben oder was weiß ich, weil man abgekoppelt war von der Familie. Und da hat man natürlich schon, ist man schon selber viele kleine Tode gestorben in der Zwischenzeit, ja.
Das kann schon sein. Ich glaube auch, die Maske hat viel kaputt gemacht. Bei meinen Trauergesprächen, die habe ich meistens ohne Maske geführt, ja. Weil ich brauche die Mimik und Gestik der Angehörigen im Gesicht. Ich muss sehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meinen Vorschlägen, was ich da mache, ja, und so weiter. Und man sieht ja, viele Menschen können nicht verbergen im Gesicht, ob ihnen was gefällt oder nicht gefällt. Das ist einfach so. Man kann unheimlich viel ablesen. Und das fällt mir aber mittlerweile schwerer, auch ohne Maske. Ja, also ich habe wirklich, ich merke das bei mir dann bei meiner Beratung. Ich mache kurze Pausen und beobachte die Menschen und es kommt so gar keine Reaktion, in gar keine Richtung. Ja, ich kann eigentlich so mein ganzes Ding da einfach durchlabern. Ja, es ist ganz merkwürdig geworden. Es ist komisch. Ich kann das nur so sagen. Es ist, wenn man nicht dabei ist, auch schwierig zu beschreiben.
Ach Gott, naja. Ja, ich glaube, jetzt ergeben sich ja eine Reihe Fragen, die man noch stellen kann. Diese Todesursachenstatistik ist interessant, das wäre toll. Vielleicht, wenn wir da nochmal was rauskriegen könnten. Auch der Holger Thiessen, der da ja in dem Kreistag da im Norden sitzt, wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, dass der da mal eine Anfrage macht, dass man da entsprechend die Informationen auch von da, also von verschiedenen Stellen, kriegt. Vielleicht gibt es ja auch die Anregung an den einen oder anderen, wenn er da Kontakte hat, da weiter zu bohren, sodass man das auch ein bisschen flächendeckender da eben Informationen bekommen könnte. Und tja, ansonsten kann man es wahrscheinlich im Moment einfach nur beobachten.
Ja.
Und dann gucken, was sich noch weiter zeigt. Ja.
Also ich finde eines noch ganz bemerkenswert, das, weil wir vorhin von den Gesundheitsämtern ja auch nochmal sprachen. Es gibt ja jetzt die Europäische Union und auch die Bundesrepublik, die eigentlich für die Gesundheitsämter keinerlei Zuständigkeit haben. Die geben jetzt einige Milliarden aus, 3 oder 4 Milliarden, um die Gesundheitsämter zu stärken. Das heißt, sie benutzen sie, machen sie langsam zu ihren Werkzeugen. Und dadurch werden natürlich die Gesundheitsämter dann auch, ja, völlig umgebaut. Sie sind nicht mehr die Hausärzte der Region, also die Aufpasser auf die Gesundheit in der Region, sondern sie liefern dann Daten Das Ganze wird natürlich auch digitalisiert. Das Ganze wird, das ist eine, hauptsächlich eine Datenabsaugung über die öffentliche Gesundheit in der Region. Und auch was die Berufsbilder angeht, was das Selbstbewusstsein der Leute, die dort arbeiten, die diese fürsorgliche Haltung für die Bevölkerung eigentlich haben sollen, das wird dadurch natürlich abgeflacht. Und es gibt einen großen Kongress für die Gesundheitsämter. Der findet jetzt statt. Das könnte sein, dass der morgen stattfindet oder heute. Nee, heute nicht, morgen oder übermorgen. Da kann man sich anmelden und dann kann man, von einer Firma ist das gemacht, so ein virtueller Kongress. Da können die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sich alles angucken, was es so an technischen Dingen gibt. Also die werden richtig eingefangen von einer Industrie. Und mich macht das sehr traurig, weil das ist so wie früher die Hausärzte, die eine unheimlich wichtige Rolle in der Gemeinde hatten. Die ersetzt werden langsam durch medizinische Versorgungszentren. Die werden aufgekauft und dann werden da Leute angestellt und das Ganze läuft dann unter einer Geschäftsführung, die irgendwo sitzt. So ähnlich entwickelt sich das offenbar auch bei den Gesundheitsämtern inzwischen. Und da sind nur wieder die Länder gefordert, denn die Länder sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, für den Gesundheitsschutz in der Region. Man muss diesen Scheiß nicht mitmachen. Man muss sich nicht aufkaufen lassen. Und das Selbstbewusstsein, dass wir auf unsere Gesundheit aufpassen wollen, das Selbstbewusstsein, dass wir mit denen sprechen wollen, dass das Menschen sind und nicht irgendwelche Plattformen im Internet, die uns was sagen über unsere Gesundheit. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Und ich möchte das einfach nur noch mal erwähnen, auch für diejenigen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Seien Sie wachsam, dass Sie sich nicht abkaufen, dass Sie sich ihren Schneid und ihre Verantwortung nicht abkaufen lassen, nur weil die alles so schön im Internet darstellen und weil die das alles so schön vereinheitlichen und vereinfachen wollen. Ja, ich kann da vielleicht später noch mal drüber berichten. Ich werde mich da mal drum kümmern, was da läuft in den Gesundheitsämtern. Mich interessiert mich doch. Aber was ich da gesehen habe, hat mich schon ziemlich skeptisch gemacht. Es ist so ähnlich wie das mit der elektronischen Patientenakte in der Arztpraxis. So ähnlich laufen da parallele Entwicklungen auch im öffentlichen Gesundheitsdienst.
Wahnsinn. Ja gut, dann werden wir das weiter beobachten. Vielen Dank, dass wir da heute nochmal drauf zurückkommen konnten, auf das Thema. Ich glaube, das ist schon wirklich wichtig, dass wir das auch so weiter begleiten und eben sehen. Ist ja auch spannend jetzt, was da für Unterschiede in der damaligen Wahrnehmung waren und wie sich es jetzt darstellt. Ja? Und es klingt ja erstmal jetzt nicht besonders erfreulich, belastend, aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch einen Turnaround und irgendwann, weiß ich nicht, stellt sich die Lage wieder anders dar, so Gott will. Man muss gucken.
Ich hoffe doch. Ich vertraue ja auf unseren Körper, auf unser Immunsystem. Ja, es ist ja nicht so, dass es den Mensch erst seit 3 Tagen gibt. Und wir müssen ja schon immer mit irgendwelchen Umwelteinflüssen oder Giften oder was auch immer fertig werden. Ja, und ich hoffe einfach, dass unsere Genetik so gut ist, dass sie das Ganze irgendwie übersteht.
Man muss auch sagen, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zumindest kontinuierlich gestiegen ist. Und ob sich das jetzt durch diese Maßnahmen geändert hat, darüber reden wir ja gerade. Aber eigentlich sind die Gifte und die schädlichen und gefährlichen Dinge weniger geworden. Und darüber kann man ja auch froh sein. Und wir müssen da aufpassen, dass sich das nicht ändert.
Okay. Ja, absolut. Das mit der Lebenserwartung ist halt ziemlich schwierig zu erfassen. Ja, bei uns sterben ja auch vermehrt die älteren Leute. Es sind ja nicht nur die Jüngeren, sondern bei den Älteren hat das Sterben ja auch zugenommen. Und wir haben nun mal auch Flüchtlinge, die jeden Tag ins Land kommen. Und die sind ja nicht so alt. Und die hauen ja natürlich die Lebensstatistik auch wieder ganz woanders hin. Ne?
Ja, das ist nicht so einfach zu beurteilen.
Genau.
Das ist natürlich in einem Land, wo der Wasserkopf der Bevölkerung bei den Alten liegt, dass da mehr sterben als in einem Land, genau, wo unten ganz viele Junge nachwachsen und oben kaum noch Alte sind. Das ist völlig klar. Also die haben natürlich völlig andere Sterberate in den Ländern, in denen die Menschen viel jünger sind, als bei uns, wo wir eine Reproduktionsrate haben von 1,5 oder Nicht für, pro Frau 1,5 Kinder ungefähr. Das reicht, da werden wir weniger und die, der Durchschnitt in der Bevölkerung wird älter. Und die sterben alle mal. Man kann zwar nur einmal sterben, aber trotzdem, irgendwann ist es dann soweit. Und das muss man dann dabei abziehen. Man muss also das schon altersstandardisiert alles betrachten. Das kann man machen, dass man sagt, wie viel Prozent der 80-Jährigen sterben, wie viel Prozent der 75-Jährigen sterben. Denn dann, wenn es mehr gibt, Prozent ist immer Prozent. Wenn man sich da was ändert, dann kann man es schon sehen. Also altersstandardisieren sollte man diese Zahlen auf alle Fälle und nicht die absoluten Zahlen im Auge haben nur.
Wobei das ja auch nochmal interessant wäre. Entschuldigung, wenn jetzt die, sagen wir mal, zum Beispiel diese Fruchtbarkeitsproblematik jetzt wirklich ein behandlungsinduziertes Problem ist, ja, und man hätte jetzt jemanden aus dem Kulturkreis, wo man vielleicht 5 Kinder hat, ganz normal noch, ja, und da fällt jetzt so eine Frau aus, weil sie eben jetzt nachhaltig irgendeine Problematik hat, dann weiß ich gar nicht, wie sich das statistisch auswirken würde, also ob man dann sagen kann, dann bricht da sozusagen noch mehr, also dass der Geburtenknick dann in so einem Land beispielsweise noch viel doller sein könnte oder in so einer Ethnie oder so, ja, sagen wir so.
Das haben wir vorhin gehört, in Afrika.
Ja, in Afrika jetzt eben nicht, aber weißt du, wahrscheinlich sind die Leute da eben nicht behandelt. Du müsstest...
Ja, eben.
Genau.
Eben, deshalb.
Ja, Wolfgang, aber wenn es jetzt so wäre, dass du, also ob die sagen wir mal, die Nachwuchsproblematik in einer behandelten Kohorte, ja, wo Leute ganz viele Kinder haben wollen, ja, Probleme gibt. Ich habe also zum Beispiel auch gehört, dass das in sehr, sehr traditionellen Kreisen jetzt, in also sehr, sehr konservativen Kreisen in Deutschland, haben ja Leute auch berichtet, wo die eigentlich immer hoffen, direkt nach der Verehelichung schon den Nachwuchs oder den sich ankündigenden Nachwuchs vermelden zu können, dass es da auch vermehrt Schwierigkeiten gibt und dass das jetzt eben dann in diesen Kreisen quasi auch gesagt wird, oh, jetzt ist schon wieder der betroffen, der und so. Natürlich wird auch jetzt nicht unbedingt die Verbindung dazu gemacht, aber die Leute sind auch alle behandelt. Und vor dem Hintergrund macht er...
Ja. Du meinst die Leute mit dem blauen Blut alle, ne?
Ja, auch, unter anderem. Vielleicht liegt es am blauen Blut, vielleicht ist es zu blau geworden. Oder ich weiß es nicht, aber jedenfalls da, also das scheint jedenfalls auch ein Thema zu sein, aber weiß man nicht genau, also okay. Ob das da jetzt auch nur anekdotisch ist oder tatsächlich, muss man eben einfach mal, wir tragen ja weiter die Punkte zusammen und irgendwann wird sich, was du vorhin ansprachst, Wolfgang, auch das Mosaik nochmal verdichten, ja, und man wird dann eben, es wird ja auch immer kleinteiliger und inzwischen gucken wir, glaube ich, auf eine Puzzlegröße, ich weiß gar nicht, wie man die benennen kann, aber das sind ja schon solche Geschichten, die wir uns dann da so angucken, ja, naja. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Beides tat, das kann man aber schon gucken, ne, in den Altersklassen. Und das sieht man, dass in den jüngeren Altersstufen die Sterberaten hochgegangen sind.
Das hat der Kuban in seiner schönen Statistik ja auch gemacht. Die war ja auch altersstandardisiert. Da war das sehr deutlich zu sehen.
Ja. Also es gibt schon Statistiken. Egal, was jetzt Todesursache ist und was auch immer, ne? Die Sterbezahlen sind da. Und es geht mit jeder Meldung, die wir auf dem Standesamt machen. Geht eine Meldung ans Bundesamt für Statistiken. Also die kriegen einen Sterbefall auf jeden Fall. Und wie gesagt, egal was da jetzt Todesursache ist, ja, aber das Sterbealter ist ja da. Das wird ja nicht verschönigt oder irgendwas.
Ja,
also vielen Dank für diesen Einblick, auch wenn er jetzt nicht besonders schön ist, aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Auch danke für die Arbeit, da ist bestimmt nicht einfach, also auch unter diesen Umständen und auch mit diesem, auch beängstigend dann so viele Tote da zusätzlich zu sehen. Also, aber jemand, man muss ja auch die Arbeit machen und das ist ja auch bemerkenswert, das zu können, also alle Achtung. Und in diesem Sinne kann man ja eigentlich geradezu weniger Geschäft nur wünschen, aber vielen Dank für diese...
Ich mache ja gern. Ich liebe meinen Beruf, wirklich. Ja, ich mache das unheimlich gern. Klar macht es mich traurig, wenn ich sehe, wie die Menschen jetzt sterben, aber ich mache es ja trotzdem gerne. Ja, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Das war genau das Richtige, was mir die beste Entscheidung eigentlich berufstechnisch, die wir je treffen konnten.
Sind all die Berufe, bei denen man sich für andere Menschen nützlich machen kann, wo man anderen Menschen helfen kann, und das können Sie in Ihrem Beruf auch.
Genau. Und es kommt halt auch unheimlich viel zurück, ja, wenn man seine Arbeit gut macht, wenn man sich ein bisschen anstrengt, ja, und da kommt so viel zurück, das ist Wahnsinn. Das hat man in anderen Berufsfeldern nicht. Da gibt es zwar auch mal ein Danke und vielleicht mal ein Trinkgeld, aber die Anerkennung, die ist hier eine ganz, ganz große. Und ja, das tut mir auch gut.
Ja, glaube ich. Es ist ja auch wirklich toll, dann in die, also in der Situation eben auch angemessen und ehrlich für die Menschen da zu sein und eben nicht irgendeine selber eine hölzerne Marionette zu sein, die da irgendwie auf die Registrierkasse ist oder so. Ja, das ist ja auch was man gar nicht ertragen kann, wenn man selber in so einer Lage ist dann. Ja, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt.
Absolut.
Danke sehr. Ja, damit sind wir am Ende der Sitzung angekommen, die ja den Titel auch, denke ich, zu Recht getragen hat, vom Leben und vom Sterben. Und ja, wir gucken uns die Sachen auch weiter an und das Mosaik wird deutlicher. Wir können die Arbeit nur machen, wenn Sie uns dabei auch unterstützen. Und da sind wir auf Ihre auch finanzielle Unterstützung angewiesen und ich hoffe, dass Sie das auch weiter tun werden. Und ich wünsche dann trotz dieses schwierigen Themas heute einen doch noch erfreulichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.